Los. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Hier ist jetzt Jens direkt aus Berlin und in München ist leider Markus Walter nicht, weil wir haben die lustige Situation, dass wir heute am Freitag aufnehmen, weil wir am Dienstag einige technische Probleme hatten. Die sind jetzt aber gelöst, aber leider konnte Markus jetzt nicht. Wollte nicht schauen, aber trotzdem machen. Dementsprechend bin ich da jetzt alleine. Aber wir haben dafür zwei Gäste da, das heißt, wir sind in Summe doch wieder drei. Das führt dazu, dass er nicht ständig mich hören muss. Ich bin ja eh mal zu leise, wie mir gesagt wird, dann passt das schon ganz gut. Und würde sagen, springen wir auch gleich zu den Gästen. Wir haben da Heiko.
Heiko. Ja, hallo Jens und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Aus welcher Stadt kommst du denn?
Ja, ich sitze in derselben Stadt wie du. Berlin. Ich komme aus Berlin, ich lebe in Berlin und arbeite in Berlin.
Genau, das hatten wir das letzte Mal schon, wo wir dann abgebrochen hatten, aber für die Gäste mussten wir es halt nochmal sagen. Also klang jetzt auch schon fast wie überrascht.
Ja, ja, also Berliner durch und durch.
Das ist ja sehr schön, das ist ja sehr schön. Wie gesagt, hat man auch gemeint, da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht das einen oder anderen Abend mal hinkriegen. Wäre ja gar nicht so verkehrt. Aber wir haben bisher nicht alleine da. Wir haben auch noch Gerald Steffens hier. Hallo Gerald.
Ja, hallo Jens. Da müsste ich ja mal gucken, dass ich heute mal den Markus ein bisschen stellvertretend hier für uns ersetze oder sowas. Also ein bisschen schade, dass du sozusagen jetzt noch dein Gegenpart fehlt, besonders weil er der einzige Außenstehende ist, wenn man so will. Jetzt haben wir ja kein Inhouse-SEO, sondern ein Insider-SEO-Podcast. Aber das werden wir, denke ich, schon sauber über die Bühne kriegen.
Das stimmt, absolut korrekt. Und ihr seid ja nicht aus ohne Grund da, Gerald, bei dir weiß man, du stehst ja inhaltlich und konzeptionell für das Thema AFS, Akademie für Suchmaschinenoptimierung. Eigentlich ist der Name ja ein bisschen länger, aber den kann ich mir nicht so ganz merken. Und Heiko, du bist sozusagen im allerersten Jahrgang mit Absolvent.
Richtig.
Genau, damit dürfte auch dem Rest hier schon klar sein, warum sich diese Gruppe so zusammensetzt, weil unser Fokusthema wird ein bisschen sein AFS-Review, wie es gelaufen und dann halt vor allem vom Gerald, wie wird es weitergehen mit dem Projekt, was ja doch sehr spannend ist. Nichtsdestotrotz dachten wir, stellen wir dich erstmal ein bisschen vor, Heiko, würde dich ja vielleicht nicht jeder so kennen. Gerald hat mir schon mal vorgestellt, außerdem ganz im Ernst, wer den Podcast hört und Gerald noch nicht kennt, der hört eh den falschen Podcast, der muss jetzt zu einem SEO-Baby-Podcast, den gibt's leider noch nicht, aber den müsst ihr dann gleich einfach aufmachen. Dementsprechend, Heiko, wie bist du zu dem ganzen Thema SEO gekommen?
Ja, also vielleicht noch ein bisschen weiter ausgeholt. Ich bin seit Ende letzten Jahrtausends als Entwickler tätig und bin so Mitte des letzten Jahrzehnts aufgrund von eigenen Projekten an das Thema SEO herangekommen. Insbesondere hier das Thema On-Page und natürlich auch Performance-Optimierung. Und ein Punkt, der mich relativ früh schon stark interessiert hat, war auch das Thema Semantik. Das waren so meine ersten Berührungspunkte, ich würde mal sagen so ungefähr vor 6, 7, 8 Jahren mit dem Thema. War aber bis vor, anderthalb Jahren als Entwickler tätig und bin jetzt als SEO-Consultant bei MediaWorks in Berlin tätig.
Ja. Das ist ja schön. Und für alle jungen Menschen da draußen, die immer gerne mit Fachbegriffen um sich werfen, Semantik ist die Bedeutungslehre, nur dass wir das mal wissen.
Genau, richtig. Also das, genau. Was jetzt hauptsächlich Microdata, Microformance, die semantische Auszeichnung von Inhalten, das war das, was mich interessiert hat, um eben auch später skalierbar mit den Inhalten umgehen zu können, diese entsprechend verwertbar machen zu können. Und das waren, wie gesagt, so meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema.
Genau. Und was machst du im Moment, so beruflich?
Ja, ich bin momentan aktuell als SEO-Consultant bei der MediaWorks Berlin AG in Berlin tätig, berate und betreue hier unsere Kunden, die eben solche Aufgaben in Anspruch nehmen. Und dort geht es von der fachlichen und technischen Konzeption über das Erstellen von SEO-Reports bis hin zur Optimierung, das für alles was zu tun. Und ich habe eigentlich in der Hinsicht kein spezielles Lieblingsgebiet in dem Gesamtkontext, weil ich mache halt alles irgendwie gerne und das ist so das Interessante für mich an SEO, sich halt mehr als nur auf ein Kerngebiet zu konzentrieren und das bringt auf der einen Seite Abwechslung durch die unterschiedlichen Kunden, aber halt auch an der alltäglichen Arbeit, wenn man unterschiedliche Aufgaben zu erledigen hat. Und daher keine spezielle Spezialisierung, so dass man jetzt sagen kann, okay, nur On-Page.
Ja, ist ja eh ein Riesenfeld heutzutage. Hast ja gerade angesprochen von Microdata bis Duplicate Content, Informations. Also ich meine, das Thema, was man an der Seite machen kann, ist ja mannigfaltig.
Genau. Auf jeden Fall. Ja, aber das macht die Geschichte halt so interessant und ich kann es nur jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen.
Genau, was sind so, ich meine, du hast jetzt ja AFS-Besuch gehabt, wir wollen ja nachher erst reingehen, aber gerade weil du hast ja, da waren ja auch diverse Tools, die so vorgestellt worden sind und man hat ja selber manchmal nicht immer Zugriff auf alle Tools, aber da ging ja dann doch ein bisschen mehr. Hast du so irgendeinen Favoriten, kann jetzt auch irgendwas ganz Spezielles und Ausgefallenes sein, muss jetzt nicht die sein, die jeder kennt, aber irgendwas, wo du sagst, das bringt mich in meinem Workflow und meiner Arbeit irgendwie wirklich weiter?
Ein spezielles, also eigentlich fast alle, die bei der Akademie besprochen wurden, aber ja, OnPage.org ist für mich eines von den Tools, die zumindest im zurückliegenden Jahr ja eine Menge bewegt haben, würde ich sagen. Also und natürlich auch tagtäglich genutzt werden.
Ja, vor allem haben ja jetzt auch die SEOs endlich mal Spaß an der Arbeit, weil so viel Comic-Zusprache bei der Arbeit macht es natürlich auch viel mehr Spaß.
Auf jeden Fall, ja.
Genau. So, Gerhard, da müssen wir mal schauen, ob wir, hast du mal eine Kopie gemacht von einem von diesen Magnetbändern, die du früher hattest, mit den Leikos-Indizes, dann hätte man gucken können, ob wir vom Heiko noch irgendwas Altes finden.
Ja, schade, das habe ich leider nicht. Also die Dinger liegen da wahrscheinlich noch irgendwo in Kellern bei Bertelsmann rum oder so. Hätte man sich mal wirklich eine Kopie anlegen müssen. Aber das Problem ist ja, damals war das halt so eine riesen Datenmenge, die hätte ich nirgendwo anders hinpacken können. Und so ein Magnetlesegerät selber hatte ich ja nicht. Also das ist schon übel, ne? Wenn man überlegt, dass früher sozusagen für 40 Gigabyte sozusagen Aufwand getrieben wurde, was man heute mit so einem USB-Stick rumträgt. Ne?
Ja, hatte natürlich aber die House-Security auch weniger Arbeit. So Leute, die mit so Magnetrolle rauslaufen, fallen auf. Ja. Genau. Aus dem sind damit raus. Och, war eine alte Tonaufnahme, habe ich da hinten im Lager gefunden. Kommt nicht so gut wahrscheinlich am Ausgang. Ja. Nee. Hat so sein eigenes Ding. Genau. Ganz kurz, bevor wir in unser Thema einsteigen, haben wir ja immer unseren Vier-Wochen-Rückblick, wo ihr beiden uns dann auch schön bei begleitet. Uns ist schön, also mich sozusagen. Ganz kurz nochmal zurück zur letzten Sendung. Da hatten wir eine Seiklinik drin. Wir hatten dann auch ungefähr für eine Woche die Präsentation online dazu. Die muss man dann leider offline nehmen. Auf Wunsch der auditierten Seite, was allerdings auch, finde ich, total okay ist. Also ich meine, ich freue mich für jeden, der sich überhaupt so einer Seilklinik stellt und wenn dann irgendjemand sagt, okay, wir finden das nicht so gut, wenn das über uns auch im Netz steht, weil ja doch ein paar Insights drin waren, habe ich da auch hundertprozentiges Verständnis. Wurde auch in den Kommentaren relativ positiv aufgenommen. An der Stelle auch Dank an euch Hörer, dass ihr da auch so flexibel seid, weil ich meine, im Grunde genommen geht es ja hauptsächlich darum, dass die Leute, die hier sagen, wir wollen mal eine Seilklinik machen mit euch, auch die Nächsten wieder kommen und nicht das wie so ein Bashing ausartet oder so. Also ist uns an der Stelle auch recht und verständlich. Genau. So, jetzt kommen wir zum Wochenrückblick. Es ist ja diesmal kein 4-Wochen-Rückblick, sondern ein 8-Wochen-Rückblick. Wir senden ja leider ein bisschen unzuverlässiger in letzter Zeit, was großteil daran liegt, dass ich wahnsinnig viel on the road bin. Und aus den Zügen heraus man keine saubere Verbindung hinkriegt, und Hotels auch nicht. Ich glaube, das kann sein, dass es uns auch noch ein halbes Jahr begleiten wird. Markus auch ein bisschen unterwegs, aber wir kommen immer wieder. Also keine Angst, wenn wir mal ausfallen, wir kommen immer wieder. Was habe ich gefunden? Schon ein bisschen älter, aber ein lustiger Post, der ging um das ganze Thema XF Data, also diese ganzen Sachen, die im Fotoapparat sowieso schon gleich in Fotos als Metadaten mit reinknullt, und hat sich ein bisschen mit auseinandergesetzt, was man daraus eigentlich alles rauslesen könnte, von Ortsinformationen bis sonstigen, wenn man Lust hätte, die zu interpretieren. Also nicht, dass man jetzt wüsste, dass irgendeiner tut, aber was alles möglich ist. Gerhard, du bist ja auch so ein großer Fotograf.
Ja, ich hatte mich die ganze Zeit eigentlich schon gefragt, inwiefern Google da solche Informationen auswertet, weil die sind ja im Prinzip schon Weltmeister im Sammeln von Informationen. und nutzen quasi jede Kleinigkeit, um entweder irgendwas zu bestätigen oder vielleicht sagen wir mal als Spam irgendwie auszusortieren, was vielleicht gar nicht unbedingt direkt ins Ranking einfließt. Und hier gibt es natürlich so Komponenten, gerade wie das Lokale, wo es super spannend ist, wenn ich ein Foto vom Brandenburger Tor mache und die Geokoordinaten noch passen. Ja, das ist einfach eine super Bestätigung für den Ort und für die Authentizität des diese Aufnahme. Also von daher finde ich sowas wie Geokoordinaten in den EXIF-Daten, also die sind, sagen wir mal, ziemlich viel wert. Und es gibt ja nur nicht nur die EXIF-Daten, sondern man kann ja auch noch andere Informationen an so ein Bild rankleben, ich glaube irgendwie IPTC oder so. Und da kannst du zum Beispiel auch noch sozusagen Zusatzinformationen mit ins Bild reintragen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das entweder jetzt schon ausgewertet wird oder in Zukunft mal ausgewertet wird, solange es halt nicht sozusagen in Spam ausartet. Das ist ja die Gefahr bei all diesen Dingern. Wenn ich irgendwo was dran schreiben kann, kann ich natürlich im Prinzip auch bescheißen.
Das stimmt. Also ich habe gerade mal nachgeschaut, ich bin jetzt nicht so der Fotomensch und für alle Nicht-Zuhörer von, Nicht-Zuhörer macht ja keinen Sinn, also Nicht-Fotografen unter den Zuhörern. IPTC ist auch so ein Standard, dem man sowas ein Bild mitgeben kann, wie eine Headline, ein Caption oder ein Abstract, Schlagworte, Autor des, also Name des Fotografen, Bildrechtsinformationen, was ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, würde ich mir ja eigentlich auch wünschen, wenn so etwas zum Beispiel oder vielleicht hat es auch einer, wer was für die Kommentare, es irgendwelche Bildintegrations-Plugins gibt, die für WordPress auch auslesen, weil dann hätte ich mir nicht das Problem schon gedacht habe, wo habe ich hingeschrieben, was ich drunter schreiben muss, wenn man irgendwo bei einer Bilddatenbank was einkauft, wäre schön, wenn es schon gleich mit ausgegeben wird und man es ins Bild reingeschrieben hat, würde ein bisschen die Arbeit erleichtern. Credits, Kontaktdaten etc. pp. Also da kann man richtig viel beschreiben. Auch gerade, glaube ich, bei ganzen großen Galerien relativ schön, wenn das Bild selber eine Headline mitbringt, weil oft haben die ja keine eigenen Headlines, wenn dann so Galerien durchgeklickt werden in Bilderstrecken. Könnte man auf jeden Fall das Sucherlebnis um einiges verbessern. Also ich habe jetzt aber auch wenig mitbekommen, dass Google auf sowas wahnsinnig zugreift. Echt überraschend eigentlich.
Ja, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass da wahrscheinlich in den meisten Fällen überhaupt keine Informationen eingetragen sind. Ne? Also auch bei mir, Klassik, also meine Kamera trägt zwar schon eine ganze Menge ein und das ist ja nicht die schlechteste, aber wenn ich jetzt bei meinen diese Informationen reingucke, da fehlen natürlich die Angaben. Also die müsste ich im Prinzip ja per Hand danach ziehen, gerade wenn sowas wie Keywörter oder zum Beispiel auch sozusagen wie die Quellangabe, die Stadt und Sublocation, solche Geschichten, wäre ja super charmant, ja, also und geradezu genial, um ein Bild in irgendeiner Form also regional zuzuordnen und auch sowas wie eine Beschreibung. Wenn Google schon sowas wie diese Bildunterschriften jetzt sozusagen quasi in der HTML-Seite auswertet, dann müsste man ja sagen, also im Bild selber müsste es ja fast noch wertvoller sein. Das ist auch ein gewisser Aufwand, sozusagen diese Einträge da auszuführen. Und wenn in Anführungsstrichen jetzt sozusagen nicht geschummelt würde und das sozusagen im ausreichenden Maße sozusagen auch da eingetragen wird, dann wäre das eine Chance, das nochmal deutlich zu verbessern für so eine Bildersuche. Also darum, also ich persönlich sympathisiere unheimlich mit diesen Daten.
Definitiv, aber vielleicht so ein Henne-Ei-Problem im Grunde genommen. Ich glaube, wenn Google das nutzen würde, würde das relativ schnell in ziemlich vielen SEO-Leitfäden, vor allem für Bildergalerien auftauchen und damit auch wiederum ein Mehrwert drin sein für sich selber. Also man ist ja mit seinen eigenen Datenständen immer etwas weniger gut unterwegs wie mit Sachen, die man für Kunden macht, weil für einen selber, da fällt es halt immer am Ende vom Tag runter, weil man keine Zeit hat. Also ich denke, das wäre schon etwas. Oh, jetzt habe ich einen Hubschrauber über mir. Sehr schön. Dementsprechend, glaube ich, könnte man damit schon Druck auf das Thema bringen, wenn man das einfach erstmal implementieren würde. Und die Spam-Gefahr ist jetzt nicht höher, als wenn ich irgendwas unter ein Bild schreibe, kann ich auch hinschreiben, was ich will. Also das ist ja dann auch nicht weniger oder nicht mehr, muss man ja genauso gegenchecken.
Ja, genau. Und ich sag mal so, wenn da ein Brötchenfoto ist und ich schreibe Brötchen noch rein, ja, also wozu soll ich da jetzt irgendwas anderes reinschreiben? Also von daher wäre schon eine gute Zusatzinformation mit nicht so richtig viel Spam-Potenzial, außer so mal vielleicht bei irgendwelchen Sexbildern oder so, da könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht anfängt zu schummeln, aber im ganz normalen Leben macht das ganz wenig Sinn.
Das stimmt. Also ein großes Thema. Vielleicht hört uns ja mal irgendeiner von Google zu, schaut euch den Scheiß mal an und macht was Cooles draus, weil ich glaube, das wird auch ein bisschen mehr Druck auf das ganze Thema bringen. Und Bildersuchen sind ja doch eher noch so ein bisschen Steckenpferd. Also ich meine, Entschuldigung, das meine ich jetzt nicht, sondern sind ja eher stiefmütterlich. Jetzt habe ich es, oh mein Kopf, stiefmütterlich irgendwo an der Stelle. Wenn man sieht, was Google in anderen Bereichen macht, machen sie hier bestensfalls mal so ein Update der Darstellung. Aber inhaltlich hat sich da jetzt noch nicht so arg viel getan. Genau. Kommen wir zum nächsten Thema, beziehungsweise das nächste, was wir gefunden hatten, auch schon, dürfte eigentlich fast jeder gesehen haben, aber es ist trotzdem wirklich sehr schön, so eine interaktive Infografik von Google selber zum Thema How Search Work. Wirklich schön gemacht, kann man sich einfach mal anschauen. Ist wirklich sehr, sehr spannend gemacht, wo sie es unterteilt haben in Crawling-Prozess, dann natürlich das ganze Thema Query-Processing, also was mache ich eigentlich mit einer Suchanfrage, bevor ich die an den Index durchhaue, da wird ja auch noch ein bisschen was an Logik gemacht. Und gerade so etwas wie, dass man auch so ein Thema natürlich semantisch aufeinanderdröseln muss und gucken kann, wie kann ich daraus interpretieren, was, welche Arten von Indizes spreche ich das eben an, mache ich eine Rechtschreibprüfung, klatsche ich noch Synonyme hinten dran an die Query, whatever, fahre das Ganze dann einfach los. Also wirklich sehr schön gemacht. Und dafür, dass man in so eine Infografik jetzt ja nicht unendlich viel Informationen reinklemmen kann, muss ich sagen, ist es doch wirklich sehr schön dargestellt.
Ja, das finde ich auch. Und ist sogar in Deutsch und in Englisch, also von daher, sagen wir mal, auch ganz gut zu konsumieren. Und im Prinzip alle wesentlichen Komponenten drin. Jeder, der so ein bisschen verstehen möchte, wie Suchmaschinen funktionieren und gerade jetzt sozusagen speziell auch noch Google, der sollte sich das mal durchgucken. Da kann man schon noch eine ganze Menge bei lernen.
Vor allem auf dem Tablet anschauen. Dann macht Spaß, ja.
Geil, ich habe das Ding ja gerade aufgerufen im Rahmen der Sendung, gerade mal wieder, und da steht ja ganz unten, übrigens, während der 500 Sekunden, die sie diese Seite verbracht haben, wurden ungefähr 18 Millionen Suchanfragen ausgeführt. Jetzt sind es schon 19 Millionen, das zählt ja einfach lustig vor sich hin hoch, ist ja auch sehr spannend. Also, lustig gemacht, kann man ja schauen, was da, einfach mal so ein Jahr laufen lassen, mal gucken, was da unten steht. Genau.
Ja,
Entschuldigung.
Nee, war schon eigentlich schon ziemlich krass, mit welchen Mengen Google hantiert, ja, mit was für einer Geschwindigkeit da, was für Datenmengen bewegt werden. Also da macht man sich gar keine Vorstellung von.
Genau. So, was haben wir dann? Mal wieder die Search Quality Rating Guidelines, die jetzt entsprechend ja eh schon öfters mal durch die Gegend gewabert sind. Gibt es jetzt sozusagen auch über Google zu beziehen. Was ich dabei wirklich sehr lustig fand, ich meine, ich lese immer so ein bisschen quer, aber und da findet man immer wieder lustige Sachen, was da sehr schön stand, ist drin, wenn, dass die Raters, die hier kriegen ja eine Suchanfrage und dann Seiten, die sie dazu bewerten sollten, und da die ja öfters vielleicht mit der Suchanfrage nichts anfangen können, weil sie mit dem Thema nicht vertraut sind, was sie da gerade raten, steht halt auch wirklich explizit drin, dass sie sich erstmal ganz kurz, wenn sie das ihnen nicht sagt, im Netz recherchieren sollen, was das eigentlich ist, damit sie danach auch die Seiten bewerten können, aber mit dem wirklich dringenden Hinweis, nicht einfach das Wort zu suchen und die ersten Treffer in Google zu klicken und darauf zu vertrauen, dass dann das Wort richtig erklärt ist. Fand ich wirklich sehr nett, dass man so selbstkritisch mit sich umgeht, hat so ein bisschen Eigenkomik.
Ja, das ist gut.
Ja, also selbst Google traut Google nicht. Also ist schon okay. Dann haben wir hier nochmal eine sehr schöne Geschichte auf Search Engine Journal, SEO for WordPress Blogs, Getting the Basic Right. Geht natürlich um Standard-Basic-Themen, nichtdestotrotz sehr schön und einfach erklärt, mit den Standardproblemen, die so auftauchen können. Immer mal wieder auch eine Kleinigkeit dabei, die ich mal selbst wieder übersehen habe. Also sowas lohnt sich einfach immer mal wieder kurz quer zu lesen, kommt in die Shownotes rein und kann man was mit anfangen. Heiko, machst du viel mit WordPress?
Auch, ja. Also das Praxisprojekt der AFS zum Beispiel, auch auf WordPress aufgesetzt.
Ja, und auch auf der Kundenseite?
Ab und zu mal? Eher weniger, das sind alles eigene Entwicklungen von uns.
Ah, okay.
Also selbstentwickeltes CMS oder
das Typo 3. Das heißt, jemand, der zu euch kommt, der hat noch gar keine Website? Weil sonst kann er ja nicht sagen, ah, ich habe eine Webseite von Ihnen, das bräuchte ich mal SEO oder was?
Doch. Also die haben schon und wollen entweder neu oder optimiert
aber dass jemand kommt, der noch gar nichts hat, also ist mir eigentlich fast nicht bekannt.
Ah, okay, verstehe. Genau, aber so Basics sind schon so Sachen, wo man sagen kann, da kann man auch trotzdem immer viel finden auf Kundenseiten, was davon noch weit weg ist.
Auf jeden Fall, man ist doch überrascht, ja.
Auf jeden Fall, WordPress ist ja schon ein charmantes Content-Management-System, was nichts kostet und was sozusagen wirklich in 5 Minuten jemand beigebracht werden kann. Ja. Also für jeden, der nur eine kleine Webpräsenz braucht, ne, der kann es wirklich mit WordPress machen. Wenn da einer mit Typo 3 angelaufen kommt, da brauche ich eine Woche, um mich da überhaupt einzuarbeiten, also wenn ich es von der technischen Seite betrachte. Und dann bin ich schnell gewesen. Und also das ist schon super charmant. Und sagen wir hier solche Hinweise, ne, also auch sehr praktisch in diesem Beispiel, wie ich da so ein bisschen im Quellcode da noch ein bisschen dran rumschrauben kann und so. Also solche Sachen sollte man sich dann einfach mal zu Gemüte führen oder kann man nach und nach so ein bisschen dann seinen Weblog aufpäppeln.
Ja, das stimmt. Exakt. Dann habe ich beziehungsweise eine sehr schöne Sache gefunden, die mir sehr gut gefallen hat, auf Practical E-Commerce, ein Artikel, der darum geht, wie SEO, welchen Einfluss SEO eigentlich auf die Navigationsstruktur oder hier eben die Katalogstruktur eines Webshops hat. Und ist wirklich sehr wichtig, weil ich habe immer das große Plädoyer, dass man spätestens bei der Definition der Navigation den SEO mit an den Tisch holen sollte, weil sonst passieren lustige Sachen. Er hat ja gesagt, es gibt in seinem Beispiel zwei Probleme, wie man so ein Thema lösen kann, beziehungsweise zwei für ein Thema zwei vorgeschlagene Navigationen, die beide auch so vorkommen draußen in der freien Wildbahn. Das eine ist es, also ist mal so ein kleiner Webshop gedacht zum Thema Haarshampoo, also gibt es dann einfach die Klasse Shampoo, Conditioner, dann für normales Haar, für
fettiges
Haar, für oiliges Haar, genau, fettiges, das heißt auch schon, okay, weiß, was ihr meint. So, und oder die andere Version zu sagen, man sagt erstmal, ich habe einen Shampoo-Laden, da gibt es dann für Shampoos für Frauen, Männer etc., aber das Problem ist, in dem Moment habe ich keine Sammelseite mehr für Shampoo oder Shampoo für fettiges Haar, weil ich habe dann nur noch Frauen-Shampoo für fettiges Haar und Männer-Shampoo für fettiges Haar, wenn die Eingangsklassen Frauen und Männer sind. Bei den anderen wiederum habe ich keine Landingpage für Herren-Shampoos und Damen-Shampoos. Jetzt ist die Frage natürlich, wie wird eigentlich der ganze Kram gesucht, und hat er aufgezeigt in der kurzen Keyword-Recherche, dass die Aufteilung nach Männern und Frauen wesentlich schwächer ist als die Geschichte einfach Shampoo für fettiges Haar und Shampoo für trockenes Haar. Das heißt, gerade im Search-Bereich macht es Sinn, dass man das eben nicht nach Männern und Frauen auseinanderdröselt, sondern erstmal nach den Produktkategorien und erst dann nach Männern und Frauen. Einfach, weil das vom Suchvolumen her hat man dann die besseren Landingpages, sonst sind hier immer eine Navigationsstufe zu tief und vor allem gibt es keine Gesamtseite mit allen Shampoos, sondern ich habe dann, selbst wenn die ranken würde, hätte ich 50% der Leute, nämlich immer die Hälfte sozusagen, also jetzt, ich schaffe es jetzt, meine Herren fettige Haare, Frisurseite zu fettigen Haaren zu ranken, dann habe ich aber 50%, also eben die ganzen Mädels, die fettige Haare haben, das ist ein Thema, komplett enttäuscht, weil die natürlich Herrenshampoos finden und dann müssen sie erst wieder oben auf Damen klicken und sich dann wieder runter auf ihre Seite navigieren. Das ist ja Information Send, wie weit ist etwas von mir weg, ziemlich weiter Weg. Und das schlägt halt eben auch damit zusammen, ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend und zeigt halt auf sehr ziemlich einfache Art und Weise, wie man, auf welche Probleme da laufen kann, wenn man am Anfang nicht aufpasst und das ganze Thema falsch rumsortiert sozusagen.
Ja, ich finde das super smart. Du bist ja auch so ein Informationsarchitektur-Experte, ne, und liebst das ja wahrscheinlich sozusagen gerade in großen Datenmengen in Strukturen reinzuziehen. Aber hier, das ist das erste richtig schöne, einfache Beispiel, was ich bisher auch überhaupt gesehen habe, dass das so mal ganz plastisch zeigt. Wenn du hier quasi sozusagen einmal falsch rum sortierst sozusagen, dann hast du unter Umständen eine ganze Menge verschenkt. Und das sollten sich mal unbedingt alle angucken. Ist leider so, von den Kommentaren im Blog her hat er nur 2 Kommentare gekriegt, ist aber irgendwie ordentlich vertweetet worden und auch geshared oder sowas. Aber im Prinzip müsste man das viel mehr noch mal ein bisschen durch die Gegend tragen, damit die Leute kapieren, dass nicht einfach eine Struktur damit fertig ist, dass ich dann alles nebeneinander packe und das eine Schublade reinpacke, sondern dass mir wirklich auch überlege, was die richtigen Schubladen sind. Und das ist eine Kunst und das ist also bei gerade diesem Beispiel also super gut gelungen. Und ich denke, das kann man auf viele andere Bereiche übertragen.
Das stimmt. Vor allem der größte Gag hat man dann natürlich immer wieder, das sieht man ja auch draußen relativ häufig, gerade bei diesen Männer, Frauen, Kinder, dass dann die Kategorien einfach haben, Kinder heißen. Dann kommt noch der CEO dazu und hat gesagt, oh, lass uns doch bei unseren Kategoriennamen noch online kaufen hinten dran schreiben. Immer, dann steht da halt der Titel dann Kinder online kaufen. passiert ja auch recht häufig.
Nur dann kriegst du eine Hausdurchsuchung nachher noch.
Ja, wenn man Pech hat schon, ja. Das, also wie gesagt, solche Probleme passieren dann halt relativ schnell. Aber es ist wirklich super spannend und ich hab's auch, also ich hab's ja, erklärt es ja sehr oft, das Thema, aber so trivial einfach mit so einem coolen Beispiel habe ich es auch noch nicht hingekriegt, deswegen hat mich das auch wirklich gut gefreut. Wenn man ja so tief drin ist, fängt man ja immer an, die kompliziertesten irgendwas sich auszudenken, um so ein Thema zu erklären. Da ist, man fehlt einem manchmal so das Auge für das Einfache. Also das ist echt sehr schön. Dringende Leseempfehlung. So, was haben wir dann noch? Martin Sinner ist ja hier unterwegs gewesen, ich weiß gar nicht so genau, wann er zurückkommen wollte, hier im Berlin, hat eine ganze Menge an lustigen Zitaten mitgebracht, ist jetzt nicht wirklich SEO, aber einfach cool zu lesen, so etwas wie, also lustige Zitate, die ihm halt so im Valley begegnet sind, so etwas wie, let's make better mistakes tomorrow, finde ich, mache ich immer gerne. Einfach mal kurz durchlesen, ist einfach lustig, einfach mal drüber nachdenken, was damit auch gemeint sein könnte. Ist einfach genau. Auch mal so ein bisschen zum...
Man was, merkt
habt
ja auch,
ihr mal reingeschaut? Was, habt ihr einen Liebling drin?
Trends are not good.
Das ist gut, ja, das stimmt. Wobei wir ja immer bei der Telekom das andere hatten und da ging es immer um das Thema, wenn wir irgendwelche lustigen Produkte gebaut haben, die immer dann irgendwie... Es hingen dann irgendwann Plakate da von wegen Use what you produce, das ist schon mal schön, so als Marketingkampagne in einer deutschen Firma englische Plakate. Ich glaube, die Hälfte hat sie nicht verstanden. Und da war halt immer die Kampagne Use what you produce, dass man irgendwann die eigenen Produkte nutzen sollte, was nichts und dieses eine oder andere war doch immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich finde uns das E-Mail-Center immer noch ein bisschen anstrengend zum Beispiel, etc. Und da war immer intern die Rückmeldung, wenn man das so ein bisschen kritisiert hat, nach dem Motto, naja, wir sind ja auch alles Early Adapter, wir sind ja nicht selber die Zielgruppe. Wir sind ja unsere Kunden. Da sage ich, ah, okay, verstehe. Also wir wollen es nicht benutzen, weil es uns nicht gefällt, aber wir bauen es ja auch für andere. Bin ich mir nicht sicher, ob die Argumentation aufgeht.
Nicht zwingend. Das Schöne ist ja auch, das ist ja jetzt sozusagen amerikanisch angehaucht und die sind da ja mental ein bisschen anders drauf. Hier in Deutschland müsste es ja den Spruch dann von Marco Young nehmen, ne? Nicht labern, machen. Ne? So in der Art. Uns fehlt hier quasi noch das deutsche Gegenstück zu. Ne? Dann vielleicht schreibt das mal demnächst einer bei Zero United oder so.
Genau, wobei ich finde auch wirklich schön, I did more mistakes than you did. Also sagt, sowas wird man ja in Deutschland nie sagen, sondern sagt, ich habe mehr Fehler gemacht wie du und da wahrscheinlich auch noch stolz drauf ist. Ja. Zu Recht, weil darum geht's ja, dass wir hier alles explorieren. Aber das ist jetzt etwas, was der deutschen Mentalität wahrscheinlich an Stammtischen jetzt nicht so häufig kommt, als Ausruf.
Eher weniger, ja.
Hier ist man sehr zurückhaltend mit Fehlern, ja.
Genau. Wir haben noch keinen Fehler gemacht, wir planen noch.
Genau.
So, dann eine schöne Infografik, die Björn Tantau hier gepostet hat zu dem Thema The New Face of SEO. Das ist lustig an der Sache, ich habe das Ding durchgelesen und habe das Old gelesen und das New und dachte, also dann war ich wahrscheinlich schon immer New, weil das war's Old. Also ich habe mich von vornherein und zwar schon bestimmt seit 7 Jahren auf der New-Seite gesehen. Fand ich ein bisschen lustig, was da auf dieser anderen Seite drin stand. Sowas wie Stuff, Title, Text with Keywords fand ich schon immer bescheuert, weil dann habe ich ja keine Ausrichtung der Seite mehr. Also hat auch früher nicht so wahnsinnig viel Sinn gemacht, man hat es bloß nicht verstanden.
Aber vielleicht suchte derjenige, der die Infografik gebaut hat, auch einen Grund,
eine Infografik zu bauen.
Den guten auch was Schlechtes hinzustellen, ja.
Naja, das stimmt, so fühlt es auch ein bisschen. Aber ist trotzdem schön gemacht, kann man einfach mal durchgehen und schön von Björn, dass er es gefunden hat, ist ja nicht seine Aussage. Er hat es ja einfach nur sich an der Stelle zu eigen gemacht, sozusagen. Aber wirklich schön, vor allem wenn man feststellt, huch, ich war schon immer neu, wie toll und das in meinem Alter.
Genau. Und das jetzt zu einer Zeit, wo Content Marketing ganz groß geschrieben wird.
Ach, Gerald.
Das ist ja jetzt auch sozusagen die Sau, die jetzt wieder durchs Dorf getrieben wird. Und immer im Prinzip spiegelt ja die Infografik das so ein bisschen wider. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen früher und heute. Nur es gab halt auch schon früher Leute, die es besser gemacht haben und die es gut gemacht haben. Ja, also man hat bisher, sagen wir mal, mit relativ billigen und schmutzigen Methoden Geld verdient. Und jetzt setzt sich zum Glück, in Anführungsstrichen, ja dann doch auch das Bessere durch. Früher musstest du ja sozusagen vor Wände reden, wenn du gesagt hast, lass das mal, ne, mach das mal lieber sauber, mach das ordentlich, mach das mit Qualität. Weil dann wurde ja immer, sagen wir mal, die Konkurrenz vor die Nase gehalten, aber die machen das doch auch so. Und die, ne, und die verdienen leider dann im Moment auch noch richtig Geld damit. Also das ist jetzt, gerade durch Panda und Pinguin hat Google geschafft, das den SEO so ein bisschen abzugewöhnen, dieses Schindluderige.
Ja, okay, aber das war, weil man schon immer gesagt hat, und ich meine, man muss ja immer unterscheiden, wenn ich meine Affiliate-Projekte mache und hab keinen Kunden, den ich betreue, kann ich eh ein paar Sachen anders machen. Also das, bevor ich wieder böse Kommentare bekomme, das ist ein anderes Spiel. Ganz, ganz, ganz klar. Aber das Hauptthema war natürlich einfach, ich schwenk halt und damit ist der Job auch getan, was bei vielen früheren Affiliate-Cases ja auch ausgereicht hat, wenn der Traffic eh umsonst ist und ich kann den irgendjemanden weiterverkaufen, habe ich immer einen Arbitrage-Erfolg. Da ist man auch nicht auf Qualität ausgelegt. Das macht natürlich beim Kunden, der einen Geschäftssinn hat, nicht so viel Sinn, weil der braucht schon den richtigen Traffic und nicht irgendeinen. Das ist natürlich da per se so ein bisschen unterschiedlich. Wenn ich eh nur Cookies verteilen will, ist mir scheißegal, wer es ist am Ende vom Tag.
Aber ja, das steht und fällt aber auch ein bisschen mit der Größe des Kunden. Ja, und vielleicht auch sozusagen mit seiner Marke. Aber alle kleineren oder sowas, die sowieso nicht die großen Etats haben, die gehen natürlich dann den günstigeren Weg. Ja. Und der ist sozusagen kurzfristig halt wirklich billig gewesen.
Genau, das stimmt. Dummerweise muss man sagen, trotz Pinguin und Panda funktioniert heutzutage immer noch aller möglichen Käse. Also man findet immer noch Sachen, wo man denkt, ach Google, ich dachte, das hast du schon seit 3 Jahren im Griff, was hast du denn hier wieder angestellt? Arme Maschine.
Ja, krass. Also ich habe jetzt so Dinger gesehen, die wahrscheinlich nur 4 Wochen halten, aber dann also wirklich voll quer reinschießen. Wahrscheinlich auch ganz ordentlich Traffic in Moneykeeper dann abkassieren und sind wahrscheinlich dann irgendwann nach 4, 5 Wochen fällig, aber da steht die nächste Seite schon da. Da gibt's so Beispiele, da kannst du die dann so hintereinander packen, da löst die eine die andere ab. Das heißt sozusagen, wird halt im Vorhinein schon einkalkuliert und dann wird halt mit Unmengen von so Blog-Spam oder sowas drauf geschossen und Google braucht im Moment noch paar Tage zu lange, um das sozusagen gleich rauszuradieren.
Ich meine auch ganz normale Seiten, die schon seit 3 Jahren stehen und immer noch stehen. Also wo man sagt, andere, die haben mit dem gleichen Linkprofil hat richtig gebügelt, da kennen wir ja auch die bekannten Marken, aber komplett andere sind komplett verschont geblieben bei fast identischem Verhalten. Also so ganz perfekt ist es noch nicht, was sie da haben.
Da gibt es sicherlich auch sozusagen scheinbare Ungerechtigkeiten. Das sehe ich auch so. Es gibt also ein paar Seiten. Das Schlimme ist, dass man die jetzt, sagen wir mal, hier auch nicht nennen sollte, weil dann kannst du vielleicht sozusagen auch Geschäfte bald vernichten.
Aber wo nee, würden wir ja auch nicht machen. Würden wir ja machen wir ja nie.
Da guckt man da seit Jahren drauf und fragt sich wirklich, was das Ding da oben immer noch zu suchen hat. Ja, also das ja. Ist, also da schlackerst du echt mit dem Kopf. Also rein optisch schon, vom Design her, von den Inhalten. Also und trotz allem sozusagen auf 1 oder 2 da oben festgenagelt und andere Seiten, wo man richtigen Aufwand getrieben hat, die sind froh, wenn die irgendwie die erste Seite überhaupt sehen. Ja, also das ist schon ein bisschen schizoid, was da an manchen Stellen noch im Index steht.
Das ist richtig. Ich sehe es ja an meinen privaten Sachen, die wir manchmal so ein bisschen rumexperimentieren und rumtesten. Da haben wir auch noch so ein paar lustige Keyword-Domains, auf denen man echt gesagt hat, komm, wir schießen mal ab und wir kriegen sie einfach nicht weg. Obwohl wir uns viel Mühe geben, all das zu machen, was Google sagt, was man nicht machen soll. Und es bleibt einfach da.
Ah.
Auch der wundert mich schon so, okay, weil wie oft soll ich dir noch sagen, Google, dass du es bitte rausnimmst? Also so ganz im Griff haben sie es halt noch nicht. Aber sie sind auf jeden Fall ein großes Stück besser geworden. Das ist absolut richtig. Besser geworden sind sie auch im Bereich Hotelsuche, weil bei Martin gelesen und jetzt auch natürlich gleich mal benutzt, aber ich fand es jetzt von der Usability auch nicht so umwerfend, der Hotelfinder in Deutschland jetzt auch da. Okay, ich glaube, ist noch ausbaufähig, aber auf lange Sicht werden sich natürlich die entsprechenden Plattformen auch umschauen müssen, was sie da tun.
Ja, das
im Bereich unterwegs sind, ist so ein bisschen doof, wenn man so ein Geschäftsfeld nach dem anderen abgrast.
Die Ansage, wohin es geht, ist klar, ne? Ja.
Ja, darum weil sie sich ja gerade auch mit der EU am Einigen sind, dass sie da ein paar Sachen wieder zurückbauen wollen, wie ich letztens irgendwo quer gelesen habe. Da sind ja doch die ein oder anderen Kartellbeschwerden schon am Laufen.
Ja, die Kartellwächter haben sie jetzt schon am Ärmel. Der Punkt ist, aber wahrscheinlich wird dann irgendwie so ein halbgares Entgegenkommen noch abgesegnet, ja? Und damit kommen sie dann mit dem Rest wieder durch. Das ist irgendwie der Punkt. Dabei ist der Rest eigentlich viel krasser. Nämlich diese Geschichten, dass sie jetzt halt mit den Hotels da reinwandern, die holen sich ja nach die ganzen anderen Verticals nach und nach dann auch noch alle rein. Wenn jetzt zum Beispiel dann auf die Autoversicherungen kommen, dann wird ganz gefährlich rasiert. Wer will denn da noch sozusagen dagegenhalten? Das ist ja, haben wir ja beim Preisvergleichen ja sozusagen gesehen. Da gab es früher, ne, natürlich zu viele auf den ersten Seiten, da wurde durchradiert. Dann bleibt am Ende nur noch einer über und dann kommt plötzlich irgendwie Google und haut zum Beispiel jetzt diese Produktsuche da mit den schönen Symbolen da in AdWords oben drüber. Da darfst du noch dafür bezahlen. Und so machen sie sich jetzt immer mehr breit und halten die Leute halt in ihrer Findemaschine. Ne? Das sehen wir, auch wenn du sowas eingibst wie die Zahl Pi, dann hast du halt einen Taschenrechner da, das ist ja schön, aber trotzdem hält er auf und lenkt ab. Wenn das Wetter da ist, dann möchte ich halt nicht Wetterkom gewesen sein oder irgendeiner von den anderen, die da drunter stehen. Ne? Wenn man sich anguckt, dass Google da im Prinzip alle Wetterinfo, die du jetzt sozusagen kurzfristig brauchst, dir direkt vor die Nase hält. Ne? Also dieses Google Knowledge Base und auch diese ganzen anderen Komponenten, die entziehen dem Rest des Internets den Traffic. Und das, habe ich so das Gefühl, kann nicht so richtig gesund sein.
Habt ihr das gesehen? Fällt mir dazu ein, also gerade fand ich es mir gestern aufgefallen, weil ich nachschauen wollte. Ich meine, das haben sie mir zwar nicht beantwortet, aber ich fand es trotzdem sehr angenehm, schaue ich mal den Link rein. Und zwar habe ich nach Himmelfahrt 2013 gesucht und da steht ganz groß oben in Fett drin dann einfach Donnerstag, 9. Mai.
Ein anderes Beispiel, was ich gerade habe, probier mal, FC Bayern. Da siehst du unter einer AdWords-Anzeige für den Bayern-Shop den nächsten Spieltag, gegen wen Bayern München spielt. Das Ergebnis des letzten Spieltags. Also, das ist schon...
Ja, genau, da haben früher... irgendwelche auch auf Ergebnisse oder Lottozahlen oder sonst was irgendwie draufgehalten. Ich weiß ja nicht, jetzt wahrscheinlich, wenn du mich aus Lotto eingibst, ist Google vielleicht noch nicht so weit. Aber also die alles, wo sozusagen früher SEOs so eine Nische gefunden haben, auch große Nischen sozusagen gefunden, um dann das Volk zu bedienen, da steht jetzt Google, ja, so in der Art und präsentiert ja die Info zuerst. Und damit wird natürlich da unten ganz schön ausradiert. Bei manchen Sachen kannst du sagen, okay, die Qualität war sowieso nicht so prickelnd. Auf der anderen Seite, das geht ganz klar gegen den sozusagen Wettbewerb, der ja auch in den Suchmaschinen sozusagen stattfindet, noch in der Wirtschaft stattfindet. Und Google entzieht damit sozusagen der Umwelt schon irgendwie auch Gelder, ne? Und die werden sozusagen in ihre Richtung transportiert. Also ne, das wird umverteilt und wenn Google immer mehr Geld einnimmt, dann muss das irgendwo wegkommen und wahrscheinlich werden irgendwelche ein paar Mark weniger dafür im Portemonnaie haben. Dass man so toll ist, dass sozusagen immer wenige immer mehr verdienen, weiß ich nicht. Also es hat schon so ein bisschen was Asoziales. Bin ich jetzt mal ein bisschen fies, aber man sollte mal Philipp Klöckner lesen, was der in letzter Zeit geschrieben hat. Das ist eine Vollempfehlung von mir, damit einem so ein bisschen die Augen aufgehen, wie wir sozusagen uns fair führen lassen von Google, ja, in welche Richtung das eigentlich abgeht. Und ich glaube auch, dass selbst die Suchmaschineneigner gar nicht mehr die komplette Kontrolle über das haben, wo das hinläuft. Die reden sich das vielleicht selber noch schön. Aber ob diesen, ja genau, die Geister, die ich rief, ja, ob die das wirklich noch in die Richtung lenken können, wie sie es gerne hätten, also wird auf jeden Fall immer schwieriger, das Monster wird immer größer.
Das stimmt, aber man kann auch das wiederum mit umgehen, ich finde das also ziemlich spannend, wenn man sich den Knowledge Graph anschaut, da hat man zum Beispiel Typisch Mode gesucht, als alter Fanboy mache ich sowas manchmal, hat man natürlich diesen riesen Knowledge-Graph-Ring, aber alle Sachen, die ja blau hinterlegt sind, also alle Links, die sind ja wieder neue Queries nach Richtung Google. Das heißt, man kriegt hier also relativ schön Sachen hin, wo man sagen kann, okay, die ganzen Begrifflichkeiten werden jetzt natürlich auch ein höheres Suchvolumen haben als vorher, weil der Google die als Links direkt anbietet, kann man direkt wieder nutzen, um seine Informationsarchitektur sauber zu strukturieren. Also man kann da durchaus auch Informationen rausziehen. Manchmal etwas anderes.
Vielleicht auch noch nutzen, ja, und vielleicht auch Traffic. Aber Bildersuche ist ja auch so eine spannende Diskussion, inwiefern im Prinzip jetzt die Seiten, die Bilder Traffic sozusagen generiert haben, inwiefern die jetzt sozusagen durch diese Veränderung abgestraft wurden, ja. Also auch da, also man, es gibt dann Statistiken, die belegen scheinbar, dass es sozusagen zu weniger Besuchern auf den Webseiten gekommen ist, gibt dann wieder welche, die dagegen argumentieren. Also so richtig hundertprozentig sauber ist ja das mit diesen ganzen Statistiken auch nicht. Ja, man müsste mal gucken. Martin Bissett schreibt ja zum Glück noch eine ganze Menge darüber. Er ist auch einer der ersten, denke ich, der da die saubersten Informationen zu liefern kann. Aber also ist schon ganz schwer überhaupt zu sehen, was hier für Umverteilung stattfindet.
Das stimmt. Das stimmt. Also auch, was unwahrscheinlich gut da, also abgefahren ist, ist auch diese Darstellung, wenn du jetzt zum Beispiel nach der guten Angie suchst, also Angela Merkel, dann wird dann ja auch wird auch oft gesucht, wenn ja andere nette Politiker angezeigt, lustigerweise Wladimir Putin. Okay. Ja. Also die Demokraten unter sich in dieser Box, sehr angenehm. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel den guten Kollegen Schäuble klickt, dann kriegt man oben so eine, also als allererstes, also gibt dir die Suchanfrage Wolfgang Schäuble, aber wenn man da mal die geklickt hat und nicht gesucht hat, weil wenn man ihn sucht, kommt diese Darstellung nicht, kommt dann so eine Bildergalerie ganz oben mit ziemlich vielen Politikern, die man dann einfach so durchnavigieren kann. Unwahrscheinlich abgefahren. Mhm. Konntet ihr das nachvollziehen?
Mhm. Schön finde ich aber auch, dass, ja, auf jeden Fall. Schön ist auch das Beispiel von Martin, was er letztens gebracht hat, in Bezug auf Signore Berlusconi. Dass die Dame, die Affäre dort mehr oder ausschließlich bebildert ist, anstatt er selbst. Da ist dann wieder so der semantische Kontext hergestellt worden.
An der Bildersuche oder was?
Und ja,
in der
genau.
Normalen Suche, der Knowledge Graph ist in Ordnung. Ja, da musst du wahrscheinlich dann Safe Search Filter auf Moderate schalten. Ich habe jetzt so einen guten Berlusconi, sieht jetzt nicht so schön aus, der Mann. Also der sieht ja auch aus, hätten sie hinten irgendwie festgetackert, seine Haut. Unglaublich. okay, aber anderes Thema. Was ein Mensch. Ja, also auf jeden Fall spannend zu beobachten. Ich habe mein Hotel heute aber trotzdem bei Booking.com gebucht.
Ja, konsequent.
Ja. Konsequent, genau. Ja, ich denke, da muss man sich grundsätzlich heutzutage Gedanken machen, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Das hat halt viele Kunden, mag ich ja auch immer, wie sieht es mit meiner Retention-Strategie aus? Also wie kann ich die an mich binden? Da sind die Hotelsuchenden jetzt auch nicht so, dass sie da dumm sind. Die haben alle ihre Apps mittlerweile, die haben alle Newsletter, Sonderangebotsthemen und Gründe halt, Leute einfach in Direktkontakt zu bekommen, so dass das dann kein voller Totalverlust wird. Und sowas gehört einfach dazu, weil irgendwann kann mir Google halt immer den Traffic wegnehmen. Mhm. Genau. Ein anderes sehr spannendes Thema allerdings, finde ich, da macht Google auch relativ, also immer besser werdenden Job, ist das ganze lokale Suchmaschinenoptimierung. Und da hat Sebastian Socherlecher eh der Tod schreibt in dem Bereich. Hat einen super langen Guide geschrieben zum Thema lokale Suchmaschinenoptimierung, wo er dann noch ziemlich viele von seinen älteren Artikeln alle sauber durchverlinkt hat. Also das Ding ist A, sehr lang zu lesen, wenn du auch die ganzen Referenzdokumente, die es näher beschreiben liest, dann ist es schon eher von fast sowas wie ein digitales Buch, was er da hat und nicht mehr ein Artikel. Ich hau das Ding in die Shownote, ist unwahrscheinlich spannend. Ich finde auch das ganze lokale Suchthema bringt halt eine wirklich komplett neue Dimension, weil einmal wird es natürlich jetzt für die ganzen kleinen lokalen Suchanbieter spannend. Gleichzeitig ist es natürlich für die Filialisten bei der unwahrscheinlich einfachen Art und Weise, die Dinge anzulegen und Google die auch so wahnsinnig schnell bearbeitet, ja auch ein Shop, der wirklich A, wichtig ist und B, auch im Moment noch ein bisschen pain in the ass, aber Google macht halt mit diesen Daten eine ganze Menge, jetzt nicht nur in der lokalen Suche. Die Google Maps Applikation auf den Smartphones ist ja auch hammergeil. Und die funktioniert halt richtig schön. Wir waren hier mal letztens unterwegs zum Einkaufen, es war irgendwie nach 9, da habe ich einfach Supermarkt nach 9 offen und da waren halt auch nur noch 4 Pins auf der Karte. Also das steuert dann natürlich auch schon, wo man hinläuft. Und da sieht man, wie wichtig und kaufentscheidend die richtige Darstellung in den Maps drin ist und vor allem halt auch, was ich ganz lustig finde, bei den ganzen Social Media Departments, keiner von denen schaut sich an, was in ihren Places-Profilen rumkommentiert wird. Also ich höre das sehr selten, die geben Riesengeld für Facebook aus, aber was über ihre Ladengeschäfte geschrieben wird, da guckt immer keine Sau hin. Verheerend.
Ja. Ja, auf jeden Fall echt auch ein krasses Thema, ne? Also schön komplex und so viele Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Also sagen wir mal auf diese Geschichten wie Anpassung von Adressdaten und Telefonnummern quasi über alle Präsenzen weg. So Geschichten, da ist man ja normalerweise relativ schlampig wahrscheinlich, ne? Wenn man so und so viele Präsenzen hat und vergleicht die, dann wird man feststellen, dass es da hier oder da doch schon Diskrepanzen gibt. Und der Sebastian, der hat das derartig schon hier aufgedröselt. Also das ist schon so ein Lehrstück des Local SEO.
Auf jeden Fall, immer vor allem die Bilder. Ich meine, da kann ja, wir müssen einfach mal gucken, Spaß machen, was so teilweise an Bildern zu McDonald's-Filialen in den Places-Profilen angezeigt wird. Also ist schon abgefahren. Also das ist, bin mir nicht so sicher, ob das immer im Sinne der Marke ist, was da so drin rumkreucht und fleucht. Er hat ja, also wie gesagt, schauen die auch noch relativ wenig hin und es wird halt nicht nur in der Suche angezeigt, sondern auch auf allen Map-Applikationen, die ich direkt beim Laufen dabei habe. Also der Impact gerade für Filialisten ist eigentlich immens.
Ja, gerade im im mobilen Bereich auf jeden Fall. Also das ist immens, was man damit erreichen kann, ja. Man unterschätzt
oder halt,
es.
Oder verbocken, also wie man es
macht. Je nachdem, wie man es angeht, ja.
Genau. Genau, da gibt es bestimmt noch ganz smarte Optimierungsmöglichkeiten. Um ganz die bestimmt. Zum Beispiel die Location attraktiver zu machen. Wer weiß, was da noch für kreative Ideen kommen.
Das stimmt. Danach eine schöne Serie gestartet, SEO für Nicht-SEOs, bei SEO Book vom Erik Kubitz, der jetzt hier auch seinen eigenen Podcast hier hat, den ich auch sehr gerne höre und auch Karl Jim nur empfehlen kann. Und der hat mal ein bisschen angefangen, was so eigentlich beim Texten wichtig ist, und zwar ein bisschen auch aus Redaktionssicht. Sehr schön geschrieben, kann man einfach mal lesen. Ich bin dann schon auf die Fortsetzung gespannt. Und er schließt auch nett mit, es gibt viel zu tun, schreiben Sie los. Also auch ein bisschen als Aufruf von euch da draußen, einfach mal wieder zur Tasten schreiben und ein bisschen was schreiben und vorher die netten Artikel lesen. Jetzt müsst ihr was sagen.
Auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Also er hat in der Serie auch die Woche noch einen weiteren Artikel gebracht, SEO für Manager und Geschäftsführer. Unterschreibe ich. Perfekt. Super geschrieben.
Genau. Also er schreibt sowieso in letzter Zeit also richtig schön und auch aufwendig. Also der macht sich immer mehr.
Ja, der war schon immer gemacht, der war bloß früher ruhig.
Ja, eben. Aber der kommt jetzt sozusagen auch noch aus sich raus.
Das stimmt. Und redet auch noch länger als wir in unserem Podcast, habe ich drüben. Jetzt sind wir so 2,5 Stunden, dann muss ich dann sagen, Mast, du musst ja immer mal nachlegen, ist ja ganz übel. Nee, kriegen wir wahrscheinlich so oft nicht mehr hin. Wir müssen dann auch alles hier ein bisschen in Länge ziehen. Oder wir reden langsamer. So, das, was haben wir als nächstes, hat eigentlich nichts mit SEO zu tun, fand ich aber trotzdem super spannend. Und zwar auf socialbench.de gab es eine schöne Auseinandersetzung mit dem Amazon nach dem Shitstorm, also nach diesem lustigen ARD-Bericht vom 13. Februar mit diesen armen, ausgebeuteten Lagerarbeitern und dem rechts angehauchten Wachpersonal, wenn ich mich da so irgendwie richtig erinnere. Ich kriege es wieder so ganz zusammen, schon wieder so
ja, Februar, passt schon. Ja,
aber stimmt. Irgendwas in der Art und Weise. Und hat einfach mal gezeigt, wie sich das Ganze entwickelt hat und hat gesagt, der Schaden war eigentlich eher überschaubar. Gerade vor allem, weil Amazon relativ ruhig geblieben ist. Also die Pressemeldungen selbst waren an die meist diskutierten Artikel wohl auf, die es über Amazon jeweils gab, auf Facebook. Und am Ende ging im Verhältnis die Anzahl der Fans die sich wirklich abgesprungen sind, war mehr als überschaubar. Das heißt, der mittel- oder langfristige Schaden ist entsprechend auch aus der Presse raus, ist dann wohl auch bei Social Media einfach raus, weil die Leute sich zwar aufregen, aber dann ganz selten ihr Fan-Dasein aufgeben in Facebook. Also fand ich an der Seite sehr spaßig, kann man einfach mal reinlesen, um vielleicht die ein oder andere Aufregungswelle besser einzusortieren, vor allem ein bisschen vielleicht mal drüber nachzudenken, dass so Facebook-Aktionen, wir sind mal gegen irgendwas, genau dann ihre Wirkung verlieren, wenn diese Aktion ändert und wenn man da irgendwas erreichen will, halt doch wie immer dauerhafte Kampagnen fahren muss. Ansonsten ist die Wirkung halt wirklich sehr punktuell und in ihrer Dauerhaftigkeit extrem bescheiden.
Ja, wobei das ist ja immer ein bisschen schwer sozusagen abzuschätzen, wie das sozusagen in die Offline-Welt rausgetragen wird und auch sowas wie ein Fan oder ein Freund bei Facebook. Ich war vielleicht wirklich früher ein richtig echter Fan von Amazon und soll man mich da sozusagen von zu ab verabschieden, dafür reicht's vielleicht nicht. Also die haben dann Sympathieverluste sozusagen jetzt einzustecken, aber für die meisten ist es nicht so krass, dass sie sagen, da bestelle ich jetzt auch nichts mehr oder sowas. Ja,
ich meine, Amazon ist noch nicht Nestle, also.
Ja, gut. Wenn wir uns das mal alles angucken, was sie da anstellen und zum Beispiel mal über Zucker reden, ja, und unsere Gesundheit und wie wir da veräppelt werden, dann können wir noch einen neuen Podcast machen. Also von daher kommen wir mal lieber zu Amazon wieder zurück.
Das stimmt. Genau. Also, ich meine, der ist uns ja. Ich glaube, das ist auch den meisten klar, dass da halt einfach vieles irgendwie nicht ganz in Ordnung ist. Aber lustigerweise, was soll man machen? Da kriegt ja jeder Versender sein Fact weg. Also Zalando hat ja damit auch schon lustige Berichte gehabt. Also das heißt, die, wenn man da in der Welt irgendetwas, also oder andersrum gesagt, wenn man in der Welt irgendetwas ändern möchte, nutzt es nichts, auf Facebook rumzupöbeln. Das, was man damit verändert, bleibt dann doch eher überschaubar.
Ja, vielleicht auch ganz gut so. Vielleicht wird dieses Social ja total überschätzt.
Ist eigentlich schon tot, ne?
Ja. Du, ich habe jetzt gerade von gestern jemandem gehört, der hat jetzt auch wieder die Schnauze von der Licht aus, also sich Facebook-App da runterzuschmeißen. Das lenkt einfach ungemein ab, was da an Zeit bei Flöten geht bei diesem Social Media. Kommt ja zu nichts anderem mehr.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Nee, also jetzt, wo ich ja auch gelesen habe, dass ja jetzt Facebook die ganzen jungen Menschen abwandern. Schon ja, 20.000 in Deutschland, ich glaube, ist ja dann bald SchülerVZ-mäßig da.
Ja, Ü60 ja. Facebook.
Genau. ja, nee, aber ist schon so ein, also wichtig ist einfach nur, man macht keine Kampagne, indem man einfach irgendwo rumpöbelt. Das ist dann doch schon mit mehr Arbeit verbunden. Also dann muss man sich längerfristig engagieren. Das ist einfach, glaube ich, erstmal alles, was da wichtig ist. Und vielleicht der eine oder andere, der irgendwie erzählt, guck mal, wie er sauber umgeht mit Shitstorm und wir machen hier Schulungen, wie man damit umgeht. Man, die haben einfach mal gar nichts gesagt, ging auch. Also manchmal ist ein Schweigen doch besser.
Ja. Naja, also wenn du gegenhältst und da, sagen wir mal, dann richtig Gegenwind bekommst, dann fliegt dir vielleicht um die Ohren. Also in der Regel am besten ist es entweder sozusagen quasi, ne, nachzugeben, ja, ihr habt recht zu sagen und sagen wir, sich versuchen zu bessern. Scheinbar zumindest, also viel wird ja immer viel erzählt und doch wenig umgesetzt wie in der Politik. Ja, oder man sitzt es wirklich aus. Wenn du sozusagen quasi versuchst, da irgendwelche Erklärungen zu finden oder sowas, dann regst du die Leute auf, ja. Dann kriegst du es wahrscheinlich nicht mehr gebremst, dann wird es eine richtige Welle.
Das stimmt. Also, bleibt spannend, und dann alle Social Media Berater da draußen, versteckt am besten diesen Artikel vor euren Kunden. Ansonsten, was gab es noch Schönes? Ach ja, es gibt jetzt ein neues Opt-out-Tool von Google, hat Matt Katz umfangreich vorgestellt in ganzen 2 Absätzen. Ich glaube, dieser Beitrag von ihm ist auch Panda-gefährdet in der Kürze. Aber man kann jetzt einfach sagen, wenn man gecrawlt wird, man möchte aber nicht in den Google-Spezial suchen, also Shopping, Flights, Hotel, Google Plus, Local Search drin sein, kann man sich über das Tool abmelden und Google ist dann auch so schnell, dass sie es schaffen, in 30 Tagen die Sachen rauszunehmen. Aha. Blöde ist, man kann sich nur aus allen auf einmal abmelden. Und halt, wie gesagt, es dauert 30 Tage, muss ich sagen. Oh Gott, scheint ja bei Google doch Menge los zu sein, wenn so etwas so lange dauert. Dann vielleicht doch über einen anderen Weg gehen. Genau.
Aber jo, wie gesagt, ich glaube, wer es braucht, ne?
Wer es braucht, genau. Dann war ich so nett und habe auf Slideshare nachgedacht, auch wieder immer ein Hort lustiger Informationen und habe hier vom Bastian Grimm, schöne Grüße an der Stelle auch an Bastian, eine sehr schöne Präsentation gefunden zu 40 WordPress-Tipps für Security, Engagement, SEO und Performance. 80 Seiten lang, schön geschrieben, sind wirklich wichtige Sachen drin, die man da mal so beachten kann, damit man nicht gleich übernommen wird von Menschen, die nicht wollen, dass sie einen übernehmen. Und rät hier auch dringend vor Free Templates ab, etwas, was ich auch immer sage, Kinders, lasst die Finger von dem Kram, das ist meistens nicht sinnvoll. Wer irgendwie einen guten Blog hat, der kann auch mal 20 Euro für ein sinnvolles Template ausgeben oder es selber machen, so denn er dazu in der Lage ist. Aber wirklich eine sehr schöne Präsentation. Wir hängen sie einfach in die Shownotes rein. Lohnt sich mal durchzuschauen.
Genau. Denn immer wichtig, auf solche Sachen zu achten, haben wir jetzt ja gerade auch gesehen, ist ja eben so eine Welle am Laufen auch gegen Blogs, ne? Also mit relativ brute Force, stumpfer Attacke. Aber auch schon sozusagen die einfachsten, simpelsten Maßnahmen, dass man, sagen wir mal, den Administrator nicht mehr Admin nimmt und solche Geschichten, helfen schon eine ganze Menge. Dann ist man nämlich nicht bei den ersten Opfern. Und es ist nicht so einfach, so einen Server und auch eine Website richtig zuzumachen. Auf jeden Fall, man sollte sich mal sowas durchlesen und mindestens einen Teil davon auch versuchen umzusetzen.
Genau. Auf jeden Fall. Was haben wir dann noch? Ach so, ja, ein super schönen Post von Kenntnisstand.net, kannte ich vorher gar nicht. An der Stelle erstmal willkommen in unserer Verlinkungsliste, der ein schönes Beispiel geschrieben hat, wie er seine Webseite in 350 Entwicklerstunden, oder waren es 3,5, auf einen Sichtbarkeitsindex von 2,53 gebracht hat und dann allerdings sagt, er hatte so wirklich laut Google Webmaster Tools gar keine Backlinks, die Rankings waren auch extrem überschaubar und auch die Suchvolumina der Begriffe sind aktuell eher gering und zeigt dann auch der absolute Besucheranstieg, der mit diesen 2,53 herkam, da kamen auch ganze 7 Besucher am Tag, die hat er auch dann auch alle per Vornamen begrüßt, das ging noch und also an der Stelle ein Plädoyer, Indizes nicht immer zu vertrauen. Es gab dann einen sehr schönen Kommentar nochmal von Julian Zicki zu dem ganzen Thema, der das auch nochmal aufgegriffen hat. Und ich hatte das auf der Content-Marketing-Konferenz nochmal nett, weil da kam dann auch einer rein und hat gemeint, sehr schön, was Sie da vorne erzählt haben, also nicht zu mir, sondern zu einer Vorreferentin, die über Content-Marketing, weil ja auch die Content-Marketing-Konferenz erzählt hat, die, wie sie einfach Kundenzeitschriften auch online verlängern auf Kundenseiten und erzählt hat, ist ja schön, dass sie da so viel Content machen, aber für SEO hat es ja nichts gebracht, der Sichtbarkeitsindex ging ja gar nicht hoch. Da habe ich mich dann auch bemüßigt gefühlt, ihnen mein Mikrofon in die Hand zu nehmen und zu sagen, meine du Pappnase, und das ist ja auch kein KPI für eine Webseite, ich weiß ja nicht, wer du jetzt bist. Und da einfach, und Julian bringt es relativ gut auf den Punkt, die wichtigen Probleme ist, man kennt nicht die Zusammensetzung der Indizes und man kennt auch nicht die Art und Weise, wie die Begriffe miteinander gewichtet werden. Deswegen sollte es einfach niemals eine KPI für die eigene Webseite sein, weil ich kann nicht ich kann nicht auf ein fremdes Keyword-Set optimieren, was sich nicht an meinen Geschäftszielen orientiert. Das macht schlicht und ergreifend überhaupt keinen Sinn. So ein Sichtbarkeitsindex ist ein toller Erstindikator, wenn man Drittseiten, zu denen man leider keine anderen Daten hat, analysieren möchte und gucken möchte, was haben die getan und was hat es gebracht. Da macht das Sinn, vor allem, weil ich auch keine besseren Daten habe und dann wesentlich einfacher ist, als sich 50 Millionen Keywords anzuschauen. Dafür mag ich es auch, dafür nutzen die dann auch sehr und dafür plädiere ich auch, dass man so etwas nutzt. Aber für die eigene Webseite guckt man sich doch gefälligst andere Werte an.
Ja, wobei man jetzt hier sagen muss, der erste Artikel von Kenntnisstandort.net, den hatte ich dann auch gesehen, fand ich auch witzig, sozusagen quasi diesen Extremeinstieg, hat sich natürlich herausgestellt, dass es ein Bug ist. Also von daher kann man sozusagen dann Julian seinen Artikel dahinter nicht, sagen wir mal, mit dem anderen vergleichen. Und man kann natürlich gerne auf so Macken drauf rumreiten, das ist auch ein bisschen ärgerlich für so einen Tool-Anbieter, aber dann wird natürlich auf einmal auch wieder so eine Diskussion losgetreten. Als ich zuerst das gelesen habe, mit Sichtbarkeit in 7 Tagen und ohne Links, ein Kinderspiel, habe ich erst an Karl Kratz gedacht. Ja, so nach dem Motto Linkless Outranking, ja. Aber da war es halt wirklich ein Bug. Und statt der Sichtbarkeit von 2,5 hat das Ding ja jetzt im Moment eben eine Sichtbarkeit von 0,03, ja. Also das ist halt dann total sozusagen wieder einsortiert und damit wäre es nichts Besonderes.
Nichtsdestotrotz bleibt die grundsätzliche Problematik bestehen.
Die Schwäche dieser Tools, ja, das ist richtig. Ich habe da auch schon eine Menge Diskussionen mit denen.
Also wie gesagt, ich liebe
es, Sichtbarkeit nicht gehabt. Ja.
Arbeite damit auch gerne. Also das ist überhaupt, also wer nicht ein Tool hat, an dem er ein Sichtbarkeitsinder hat, sollte heutzutage sich nicht mehr SEO nennen. Ganz, ganz klare Sache. Ist mir dann egal, welches es neben Hauptsache irgendein. Weil also, es eine saugeile Analysekennzahl ist. Aber es ist nie eine KPI für meine Webseite, meine eigene. Da habe ich bessere Daten. Meine Webanalyse liefert mir bessere Daten. Und ich optimiere auch Sachen, die bei mir zu Verkäufen führen oder zu mir zu Conversion, was auch immer das sind. Und nicht auf den Sichtbarkeitsindex. Also wir haben so viele Fälle, wo wir einen Sichtbarkeitsindex über 3-4 Jahre konstant gehalten haben und jedes Jahr den Umsatz um 40-50% gesteigert haben. Einfach weil wir Rankings getauscht haben, die für uns wertvoller waren.
Ja, aber klar. Das ist ein Begriff, der halt leicht greifbar ist. Also glaubst nicht, wie oft genau dieser Begriff als allererstes genannt wird, wenn man nach Zielen fragt, was für Ziele habt ihr? Ja? Und dann kommt halt eben so eine Aussage, wo man dann auch nur mit dem Kopf schüttelt.
Genau. Und
Dinge wie Reduzierung der Abbruchquote oder Erhöhung der Leads, das fällt vielleicht nur, keine Ahnung, vielleicht erst 4 Monate später, ne? Aber als allererstes ist immer Sichtbarkeitsindex ist, ja, und da werden noch Tools gegeneinander ausgespielt, hey, hier bei denen bin ich viel höher, da habe ich letztens meine 2000 Keywords angelegt, da geht das Ding durch die Decke, warum ist das bei dem anderen irgendwie nahe null?
Ja, das ist das gleiche Thema, wie wenn sich Unternehmen 2 verschiedene Webanalysen einbauen.
Ja.
Und dann haben sie jeden Monat, wenn die Reportings gemacht würden, 5 oder 6 Eskalationsmeetings, warum denn da 10-15% Differenz sind. Und natürlich sind die immer da.
Ja, dann bist du aber gut, wenn es nur 15 sind, ne?
Ja, es können auch mehr sein. Aber wie viel dann damit, und ich sage mal, bringt das jetzt irgendeinen weiter an der Stelle? Ist das jetzt wichtig? Gibt es nicht Sachen, die wirklich vor Kunden eine Wirkung erzeugen, anstatt dass wir hier anfangen, überlegen, welches Tool, welches was, wo, wie? Lass uns auf eins festlegen und dann loslaufen. Das ist doch absoluter Humbug. Aber nicht, dass du doch, ich meine, die es gibt ja mittlerweile auch fast bei allen Tools die Möglichkeit, sich eigene Indizes zusammenzustellen. Das ist eine Funktion, die ich dringend jedem empfehlen kann, weil dann weiß ich wenigstens, welche Keywords drin sind und das sollen jetzt auch nicht 3 oder 4 sein, sondern die können auch entsprechend groß sein. Auch das ist bei den Tools ja möglich, indem man dann sagen kann, ich habe meine ganzen Produkte plus kaufen, plus bestellen, etc. pp. Da, oder mein Informationsarchiv, also die Dinger nach meinen Kategorien sortiert, damit ich auch sehen kann, wie entwickeln sich meine unterschiedlichen Kanten. Also man kann damit extrem schöne Sachen machen und arbeiten, aber den Standard für sich selber als KPI zu nehmen, also ich kenne das auch, wurde mir auch öfters erzählt, dann habe ich jetzt gesagt, guck hier, ich druck's dir aus, jetzt geh damit rüber zum Bäcker und schau mal, was du dir verkaufen kannst.
Nicht viel. Auf jeden Fall mit den eigenen Keyword-Sets, das macht eine ganze Menge Sinn, ja. Und da kannst du, sagen wir mal, auch schon viel eher was drauf geben. Das nutzt ja nichts, wenn du diesen allgemeinen Set hast und dann einer für irgendeinen Begriff plötzlich aus Zufall, der volumenstark ist, gut rankt und dem seine Kurve sozusagen dann hochzieht. Und dann siehst du so aus, als wenn er dich abgehängt hat. Und in Wirklichkeit, wenn es quasi sozusagen auf die Keywords runterbricht, um die es wirklich geht bei deinem Geschäft, ja. Da sieht sozusagen quasi, sagen wir mal, deine eigene Kurve dann deutlich besser aus. Also bin ich auch ein großer Fan von eigenen Sets.
Genau. Und wenn man jetzt auch die eigene Gewichtung mitgeben könnte, wäre es perfekt. Es wäre
genau.
Ja auch nicht so weit. Aber ich glaube, es fragen halt auch sehr wenig Leute bei den Tool-Anbietern. Ach, deswegen ist es hier gerade immer, also solche Appelle, die ich richte, sind auch immer ein Appelle an die Kundenseite. Was man nicht einfordert, baut ein Tool-Anbieter auch nicht, weil es macht keinen Sinn für ihn. Also weil wenn man was baut, was keiner fragt, dann wird sein Interface nur komplexer. und die Leute sind verwirrt. Also das ist sehr geschäftlich.
Das macht es nicht so einfach. Ja, ich weiß von einem, der das einbauen möchte. Aber das ist auch jetzt sozusagen quasi Newcomer.
Das ist ja sehr cool. Nee, aber macht auch.
Der Fabian Brüssel mit seinen Manhattan-Tours, der möchte also auch im Prinzip so eine Möglichkeit geben, dass man auf seinen Keyword-Sets so ein paar Metriken noch auswählen kann. Und dann weißt du wirklich, was drinsteckt. Weil das ist ja das, was einen jetzt im Moment stört. Und du hast überhaupt keinen Plan, auf welcher Basis sozusagen sowas passiert. Dann kannst du auch ganz schwer zurückrechnen, wo sozusagen was die Ursache ist. Das macht das Ganze dann halt so unhandlich.
Das stimmt. Absolut richtig. Und also musst du sagen, wie gesagt, wir haben unser eigenes Tool, mit dem wir unsere eigenen Indizes, also selbst definierten und gewichteten Indizes berechnen. Sowas macht dann auch wirklich Sinn, damit man halt sieht, wenn wir irgendwelche Bereiche, man hat ja teilweise auch nur Teilwettbewerber, also die einfach nur in einem, wenn ihr jetzt einen großen Shop habt, die einfach nur in einem Ast von mir Konkurrent sind, oder kann ein Ast eine viel größere Konkurrenz aufweisen in meiner Kategorie als alle anderen. Das sehe ich aber sonst einfach nicht. Ja. Das geht sonst bei einer Gesamtbetrachtung einfach unter.
Ja, kann ich auch nur empfehlen. Also wir haben auch Segmentierung bei uns, bei unseren Kunden angelegt, und das macht die ganze Geschichte einfach viel besser, ja, messbar, auswertbar. Wo muss nachjustiert werden? Und das ist genau. Einfach.
Aber ich wette euch, wenn wir jetzt hier mal ganz kurz über Skype mal einen Johannes reinholen oder einen Markus oder wen auch immer, einen Mike, und fragen, wie viele Nutzer bei Ihnen denn die eigenen Keywords jetzt heute schon verwenden, da sind wir wahrscheinlich noch im einstelligen Prozentbereich. Also wie gesagt, da kann man den Tool-Anbietern auch keinen großen Vorwurf machen. Deswegen ist echt ein Appell an euch da draußen, die mit sowas arbeitet, arbeitet bitte mit eigenen definierten Keywords. Jetzt die Funktionen sind bei allen Tools da.
Absolut. Jawohl.
Genau. Ganz genau. Sehr wichtig. Dann hatten wir hier gehabt einen sehr schönen Post zum Thema International Websites sinnvoll aufsetzen, und so, dass weder Suche noch Nutzer verwirrt ist, sehr schön zu lesen. Sind ein paar spannende Themen mit drin, was man machen sollte, was weniger gut ankommt. So etwas wie Hinweise, sie sind auf der weltweit gültigen Seite, so in Grau, was man eher übersehen wird, und so weiter. Also das ist schon sehr schön gemacht mit vielen Seitenbeispielen von Apple bis SEOMOS, lustigerweise. Lohnt sich einfach, Yahoo ist mit drin, lohnt sich einfach mal durchzulesen, weil das sind, also das ist weit, man ist schon für ein SEO an sich sehr anstrengend, aber außer dem Bot kommt ja auch noch der Mensch mit drauf. Und da passieren halt so die lustigsten Sachen da draußen in der freien Wildbahn, die einem da so unterkommen. Also wir hatten auch schon Sachen gehabt, wo man einfach das Ganze ganz stupide über IP-Delivering gemacht hat, was dann dazu geführt hat, dass man nicht nur nicht gerankt hat, außer die irländische Seite, sondern man konnte auch kein AdSense schalten. Weil ja auch der AdSense-Bot nicht auf die Seite kam. Der kam ja auch mit der falschen IP.
Ah ja.
Ja, doof, gell? Ums Weihnachtsgeschäft weinende Kollegen im Büro. Passt wie Weihnachten weinend, also ihr seht, der Zusammenhang ist semantisch da. Wir können leider keine Anzeigen schalten, Google lehnt sie immer ab. Dann sag ich, ja, wahrscheinlich kommen sie genau wie ich nicht auf die Webseite drauf, daran wird's liegen. Wenn die echt Mist, dann braucht man CR, müssen wir stellen, dauert ein halbes Jahr. Ich so, da, Weihnachtsgeschäft ohne CR, viel Spaß. Kann man machen. Also, wie gesagt, kann man alles tun, wenn das eigene Arbeitsplatz nicht an dem Erfolg des jeweiligen Subbereichs hängt. Bei kleineren Unternehmen sollte man da ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. Genau. Heiko, habt ihr viele internationale Themen oder seid ihr mehr so in Deutschland unterwegs?
Nee, also wir haben auch viele Kunden, die international aufgestellt sind, und ja, da haben wir auch oft mit solchen Problematiken zu kämpfen. Also sind zwar hauptsächlich deutsche Unternehmen, aber europaweit unterwegs.
Das ist ja was.
Ja. Mit der Sprache ist nicht immer so einfach. Also, und dann gibt es auch noch so Kuriositäten. Neulich hat mir jetzt einer ein Beispiel gezeigt, der hat zwei neue Webseiten ins Netz reingestellt. Also eine wirklich total neu, und das andere ist eine, die schon relativ alt irgendwo mal ein Jahr lang bei 1&1 auf dem Rechner lag. Und die beiden hat er mit zwei deutschen Links angelinkt und die eine rankt irgendwie mit der Sprache für nach wie Thailand und das andere irgendwie Tansania. Ja? Ja. Steht ja dann oft sozusagen quasi, ne, übersetzen daneben. Und wir wundern uns schon, wo sozusagen quasi dieser Fehler wegkommt, an was Google das festmacht, weil also im Quellcode nirgendwo ist irgendwas zu sehen. Das heißt also schon, sagen wir mal, weil es nur zwei Links waren und weil es auch ganz neu ist, also sieht man aber auch entweder, dass Google da Fehler macht oder dass da so ganz feine Komponenten drin sind, vielleicht auch mal temporär irgendwo, die so Google entschieden ließen, also Seiten, wo wirklich nur deutscher Text auch drin ist, also dass der dann irgendwie aus Tansania kommt.
Ja, Sprache ist so ein Ding. Da haben wir aber noch ein schönes Ding gefunden, und zwar Markus Höfner hat auf seinem Blog mal was Schönes gepostet, und zwar Kommentar des Tages, hat er das Ganze genannt, und zwar hat er diesen Kommentar bekommen zu einem Foto mit den Profilbildern, und hat einer geschrieben, auf den Fotos sehen alle Protagonisten sehr eingebildet aus. Wie üblich in einer Branche, in der Wünschträume verkauft werden, ist bei Versicherungen und Banken ganz ähnlich, also nicht mal ähnlich, sondern ähnlich, aber wer weiß, aus welcher Sprache der jetzt gekommen ist, man weiß es nicht so ganz genau. Und danach wird es ziemlich beleidigend, was ja in sich schon das ganze Ende dann halt mit geht sterben in eurer Branche, bitte. Also schon ziemlich harter Tobak, und das dann auch noch gerade bei Markus Höfner, der jetzt wirklich nicht dazu auffällt, dass die irgendeinen Käse mit ihrer Agentur machen. Also ich finde, das sind welche, der, ich höre seinen Vorträgen auch immer wahnsinnig gerne zu, einfach weil er so wahnsinnig gut bodenständig ist bei allem, was er erzählt, und das auch wirklich immer für ein Unternehmen einsetzbar ist. Und ja, das gerade auch noch bei ihm fand ich halt echt ziemlich abgefahren. Habt ihr das gelesen?
Die Kommentare darauf, die sprechen für sich.
Ja, das ist wohl wahr.
Schon schräg manchmal auch, wie Leute sich da austoben. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt für voll genommen hätte. Also bei mir wäre das Ding einfach in der Schublade drin gewesen.
Ja, ich glaube, das Ding hat er einfach mal rausgezogen. Hat er auch gesagt, wir unterdrücken hier keine Meinung. Vor allem, weil er geschrieben hat, er veröffentlicht den Kommentar sowieso nicht, finde ich, hat er was Cooles draus gemacht.
Ja, Kritik löschen und so weiter, ja, richtig.
Und genau, also coole Aktion, ist auf jeden Fall mal ein Link wert, den er dann hiermit auch kriegt. Und wie gesagt, bei ihm sowieso an der feisten Stelle. Dann wieder Sichtbarkeitsindex, diesmal auf einer anderen Geschichte. Und zwar hat Johannes mal geschrieben, wie man denn schönerweise so ein Absturz mal über die Toolbox analysiert, was dann genau passiert ist und wie man sich rankommt, und zwar alles an dem Beispiel von dem iTunes Store von Apple. Da sieht man, wie gesagt, zur Analyse sind die Sachen extrem cool geeignet und machen auch absolut Sinn, und hat dann gleich nochmal den auch hingewiesen auf das lustige Wachen, was man alles mit der 403 machen kann. Also auch da hat sich ein Techniker sicher was Sinnvolles ausgedacht, allerdings nicht an Google gedacht, und hat da dann doch den einen oder anderen Traffic-Einbruch. Vielleicht arbeitet er auch nicht mehr da, man weiß es nicht so genau. Aber ein wirklich sehr interessanter Artikel, der wirklich zeigt, wie man auch mit solchen Tools sinnvoll und gut arbeiten kann, und kann ich dringend nur empfehlen an der Stelle.
Ja, das Lustige ist ja auch, dass dann viele hinkommen, weil Google schmeißt Apple raus, so nach dem Motto, jetzt hier Konkurrenten auch noch rausschmeißen, oder so, solche Sachen sind dann ganz schnell unterwegs, ne? Das macht auch Spaß. Also immer so blöd kann Google gar nicht sein, dass sie das mit Gewalt offensichtlich macht. Von daher muss man eigentlich nach der Quelle suchen, und das hat Johannes ja auch super gut dann gemacht.
Ja. Auf jeden Fall. Außerdem wäre es ja auch absolut sinnbefreit, die rauszunehmen, weil wenn jemand halt eine Apple-App sucht, dann macht es keinen Sinn, den iTunes-Store rauszuschmeißen, weil wo soll er denn sonst finden?
So ist es. Wobei wir beim Thema Semantik wären, ne?
Genau. Dann eine etwas längere Beschreibung mal von im Webmaster Central Blog von Google vorgestellt, den X-Default hreflang, also das Sprachthema scheint ja virulent zu sein, und wird gemeinsam gemacht von Google und Yandex, lustigerweise. Ja, da sagen wir nur so Deutsch, beziehungsweise amerikanisch-russische Kooperation an der Stelle. Ja, kann man jetzt halt auch mit X-Default seinen Hreflang versehen. Ja, wer es braucht.
Genau, die meisten kommen da gar nicht dran.
Genau. Aber immerhin, wenn man das Problem mal hat, hat man wieder eine Lösung für ein Problem, das man vielleicht mal im Jahr hat. Ist ja auch nicht schlecht. Dann nochmal das Thema 5 häufige Fehler bei der Verwendung von RHEL Canonical, auch aus dem Webmaster-Zentral-Blog, beziehungsweise Webmaster-Zentrale, also hier jetzt dem Deutschen. Da würde ich auch ganz klar nochmal sagen, erster Fehler, RHEL Canonical auf der Seite einer nummerierten Reihe von Seiten, schlicht und greifend Paginierung, sollte man dann eher lassen. Dann absolute als relative URL umwandeln wäre auch nicht so das Sinnvolle. Mehrere sollte man auch nicht reinschreiben. Okay, aber ich meine, es gibt ja auch Seiten mit mehreren Title-Tags, kommt ja alles vor. Kategorie-Seiten-Link mit RHEL Canonical zur Kategorie Unterseite macht natürlich auch wenig Sinn. Und RHEL Canonical im Body macht auch keinen Sinn. Da bin ich auch wirklich ganz froh drin, dass der denn nicht ausgewertet wird, sonst könnte man ja lustige Sachen machen in Kommentarfeldern. Mhm. Also ihr wisst schon, was ja. Ich meine. Was sie jetzt irgendwie weggelassen haben, was ja so der häufigste Totalschaden ist, den man sieht, ist ein RHEL Canonical, der von allen Seiten auf die Startseite zeigt. immer wieder erlebt schon. Den haben sie jetzt vergessen aufzuzählen. Den fand ich ja immer noch, der kann auch wirklich verheerend sein.
Der ist gut, ne? Der zum Implodieren einer Seite führt, ne?
Ja, leider wird die auch meistens relativ schnell gefressen. Dementsprechend auch gerne gefunden, immer wieder gerne ein RHEL Canonical, der zeigt, der auf eine 301 zeigt, den zurück zum RHEL Canonical schickt. Ist auch schon nicht nur einmal gesehen. Ja, weil RHEL Canonical hat dann die Seiten mit einem abschließenden Trailing Slash und in der HT-Access werden alle mit Trailing Slash zurück auf die ohne geschickt, hat dann auch lustigen Effekt. Auch schon gesehen. Ganz spaßig ist, wenn man das mit einer 302 macht. Also man kann damit wirklich lustigen Schabernack anstellen. Also bitte immer einen Fachmann fragen, bevor man sowas macht. Dann kommen wir zu dem Aufreger, den ja Gerald vorhin schon hatte, zu dem Thema Content Marketing. Da gab es einen sehr, sehr schönen Artikel von Hans Grunberg, der sowieso immer sehr schöne Artikel schreibt, auch auf Sistrix, der nochmal auf das Thema eingeht und auch einfach mal sagt, dass eigentlich guter Content schon immer gut war, bloß Google früher zu blöd war, guten von schlechten auseinanderzuhalten. Das heißt, man hat halt früher auf eine Unzulänglichkeit optimiert und sagt, jetzt brauche ich auf einmal gute Texte. Eigentlich hat man schon immer gute Texte gebraucht, weil es ja um Menschen geht. Und das Website-Betreiber finde ich auch ganz interessant und da hat er auch extrem recht und sehr schön auf den Punkt gebracht. Website-Betreiber denken nicht wie Publisher. Wenn ich jetzt halt irgendwo so ein großer Brand bin, habe ich halt früher meine Werbeanzeigen irgendwo gebucht. Den Text drumherum hat ja jemand anders geschrieben. Jetzt habe ich meine eigene Website und die sieht dann aus, als hätte ich meine ganzen Werbesachen zusammengeklebt. Dann fehlt natürlich der Inhalt, der das Ganze interessant macht. Und da kommt dann eigentlich auch Content Marketing ins Spiel. Das ist kein SEO-Thema, sondern eigentlich das Thema, dass man als Marke schon irgendwas braucht, was den Nutzer auch interessiert und nicht nur Markenbotschaften, weil ja der Rahmen drumherum sonst fehlt, in die stattfinden. Also das ist einfach eine andere Aufgabe, meine Markenbotschaft in einem Magazin, ob es jetzt online oder gedruckt ist, neben einen Artikel zu platzieren und damit Aufmerksamkeit zu generieren und mich abzugrenzen und die Augen einzufangen, oder aber eine Webseite zu haben, wo ich nur meine Markenbotschaft kommuniziere, dann fehlt halt einfach der Rahmen, gegen den ich mich abgrenze und vor allem der Inhalt, warum Leute mich überhaupt besuchen kommen. Richtig?
Stimmt, absolut.
Was sollen wir da noch sagen?
Ja, habe ich ja von dir gefunden, Gerald. Hast du es schön auf Facebook geteilt gehabt.
Achso, siehst du, guck an, wozu doch sowas wie Facebook manchmal noch gut ist.
Ja, deswegen folge ich ja auch dir.
Ah, okay, ich folge dir aber auch.
Na, siehst du, aber ich kann natürlich dir sagen, wenn ich jetzt gewischt hätte, hättest du es wiedergefunden.
Wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich, dann hättest du es nochmal scheren können. Und kann man einfach nur zustimmen, einfach mal lesen, macht absolut Sinn, das Ganze. Genau. Eine weitere Sachen auf Slideshare gefunden. Und zwar von Timo Hartung, an der Stelle einen schönen Gruß auch, zum Thema Schema.org 1 und 1, also was kann ich mit Schema.org machen, was ist der ganze Kram da, also das ganze Microdata Zeug, einführende Präsentation, schön beschrieben, lustige Tierbilder drin, auch warum Facebook OpenQuery nicht ein Ersatz ist für Schema.org, also wirklich an der Stelle sehr nett beschrieben mit einigen Codebeispielen zwischendrin, immer wieder lustige Tiere, lohnt sich einfach mal durchzuklicken und wirklich das Thema auch ernst zu nehmen. Steht ja auch ganz klar drin, ist kein Ranking-Faktor, aber ein Darstellungsfaktor. Ich glaube auch, dass es durchaus Einfluss haben kann auf Rankings, jetzt nicht, wenn ich meinen Breadcrumb auszeichne, aber zum Beispiel solche Darstellungen wie für Tourdaten etc., wenn Google natürlich erstmal versteht, kann sie mich auch erstmal ins Relevant-Set mit aufnehmen und danach ranken. Es kann sein, dass ich sonst vielleicht gar nicht drin gewesen wäre, weil sie nicht verstanden haben, was auf meiner Seite steht. Also in der Hinsicht glaube ich, gerade die inhaltsgetriebenen Mikroformate machen absolut Sinn, weil man dann doch vielleicht auch, also nicht nur wesentlich größer dargestellt wird, sondern vielleicht auch Google erstmalig meine Riesentabellen versteht, was sie vorher wahrscheinlich nicht so verstanden haben.
Ja, siehst du, das finde ich nämlich auch genauso. Google sammelt die Informationen und wenn die so einen Zusatznutzen dann haben, dann verstärkt das ja sozusagen das Verständnis und das muss im Endeffekt dann in einigen Bereichen auch dazu führen, dass es auch mal das Ranking verstärkt.
Ja, glaube ich schon. Also wie gesagt, beim Breadcrumb jetzt sicherlich nicht und bei Bewertungssternen jetzt sicherlich auch nicht. Aber als solche Darstellung, dass sie einfach sehen, hier sind die Tourdaten drauf und es ist kein Bericht über wen auch immer, hilft wahrscheinlich schon der Zuordnung der Art der Information.
Vor allem geht ja auch, funktioniert ganz gut für Rezepte zum Beispiel. Dann steht da, wie viel Kilokalorien das Rezept hat, wie lange man dafür braucht. Also es sind schon Informationen, die man da gut ausspielen kann. Und die Klickrate, das ist bestimmt auch nicht ganz uninteressant dann.
Definitiv. Also vor allem bei so großen Snippets hat das sicherlich eine Auswirkung auf die Klickrate. Das kann gar nicht anders sein. Genau. Last but not least nochmal einen schönen Artikel zum Thema, wie kann ich einen Screaming Frog auf einen Amazon Cloud laufen lassen. Steht auch extra drin, muss man sich ein bisschen mit der Konsole auseinandersetzen. Da habe ich schon wieder keine Lust mehr zu. Aber nichtsdestotrotz eine coole Sache, wie man mal einen Screaming Frog irgendwie mit 60 GB RAM betreiben kann. Steht aber extra auch ganz groß drin, bevor man dann eine Webseite abscrapt, sollte man den Leuten vielleicht Bescheid sagen und eine Genehmigung eingeholt haben. Weil man natürlich so viel Pouts drauf hat, dann kann man schon den einen oder anderen Server in die Knie hauen.
Ja, aber das ist schon krass wahrscheinlich, was da für eine Power dann losgetreten wird.
Ja, aber wirklich schön beschrieben. Wäre dann was ja für die AFS Advanced, da könnte das auch als, kriegt man das Ding ja zum Laufen, das freut sich deutlich bestimmt.
Zum Testen oder für Denial of Service Attacks, ne? Also da müsste es aber wahrscheinlich so eine Black Hat Session kommen.
Ja, genau. Kannst ja mal alle Praxisteilnehmer auf die gleiche Webseite losschicken.
Also immerhin, der böse SEO ist ja jetzt das nächste Mal dabei. Ja? Also er war ja in der ersten Runde nicht dabei. Jetzt haben wir gedacht, gerade weil das Thema natürlich auch nicht unspannend ist, bringen wir mal was, weil das hatten damals einige von unseren Teilnehmern aus dem ersten Kurs. Das hat nämlich genau deshalb auch mal angefragt, ob man nicht mal ein bisschen was Blackhattiges hören kann. So, immer drüber streiten soll man, ne, wenn man schon White Hat sozusagen lehrt, auch Black Hat sozusagen präsentieren, aber ne, man kann eigentlich nicht gut sein, wenn man nicht weiß, auch was böse ist.
Man sollte es zumindest verstehen, ja.
Ja, ich meine, vor allem sind ja manche Sachen auch wichtig für die eigene Website Security. Und man muss ja sagen, der böse SEO ist ja nicht mehr böse SEO.
Nein, das ist eigentlich darum. Eigentlich müsste man schon lieber SEO nennen, aber der Nickname ist ja schon weg, ne?
Ja, aber ich glaube, er benutzt ihn nicht mehr so stark. Also ich glaube, er macht gerade so ein persönliches Rebranding durch. Genau. Damit sind wir fertig mit dem Rückblick. Das war jetzt auch eine ganze Menge. Wir waren die erste anderthalb Stunde schon voll. Können wir uns einfach dem widmen, wo wir eigentlich da sind, der AFS. Und ich würde sagen, Heiko, du hast dich ja vollumfänglich in deinem Blog über das Thema mit dem Thema auseinandergelassen. Schilder mal so ein bisschen. Was sind denn so deine Eindrücke und Erfahrungen gewesen?
Ja, meine Eindrücke und Erfahrungen. Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem Grund an, warum ich mich überhaupt dort eingeschrieben habe, das war ja in erster Linie die Referenten und Gerald, bin ich ganz ehrlich. Und die Inhalte, okay, es war strukturiert in 6 Module. Und die schaut man sich natürlich vorher an und habe mir gedacht, dass es mit den Referenten dann eine ganz interessante Erfahrung geben könnte, über ein halbes Jahr sich hinweg auch mit denen aktiv austauschen zu können und das dann anhand eines Praxisprojektes, was jeder Student dann halt aufsetzen, begleiten, dokumentieren musste. Und ja, das war so der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, okay, das mache ich. Also es gab vorher in die Richtung nichts Adäquates. Und das war für mich der Grund zu sagen, okay, da steigst du mal ein bisschen näher ein. Und ich weiß gar nicht, ob es ein Post von dir oder von dem Marco Young war, weshalb ich überhaupt darauf gekommen bin. Ja.
Und also erstmal danke dafür. Und sonst so, wie war es mit den, ich war jetzt relativ am Anfang dran mit meinem Vortrag. Mhm. Ich fand da ja die Gruppe noch ein bisschen ruhig.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das muss ich dann natürlich auch erstmal finden. Man hat dann einen Freitagabend, man hat dann einen Samstag, wo entweder dann so eine Art Night Session dann am Freitag gehalten wurde oder im Laufe des Samstags. Und man hat sich dann erstmal so war zumindest halt auch mein Eindruck am Anfang, erstmal ein bisschen finden müssen, wohin geht's hier, wohin will die AFS. Es war zwar inhaltlich aufgrund der Module klar, aber was für ein Niveau hat das? Und ja, dann haben sich erst so im Laufe der Monate dann ja Gruppen gefunden oder sind die einzelnen Teilnehmer ja lockerer in ihrer Art und Weise des Austausches geworden. Und ja, da kann man nur sagen, hast du vielleicht Pech gehabt und warst zu früh da.
Ja, ich ja nicht, ich war ja da. Also ich meine, ist halt die Frage, was man rausholt, wenn man so Menschen vor sich hat. Wir waren ja auch beim Mittagessen dabei, gab es auch immer freitags noch Abendessen gemeinsame, und da kann man ja schon auch aus den Leuten ein bisschen was rausholen, wenn man die mal da hat. So bei der Abschlussveranstaltung war das natürlich dann eine ganz andere Nummer, da wurde man ja richtig von 15 Leuten erstmal fotografiert und waren ja dann ja noch auf der Magic Meerschweinchen Party später gewesen mit einem Teil und hatten noch einen wirklich lustigen Abend gehabt und haben auch wirklich viel und wild diskutiert, also es war dann auch eine komplett andere Stimmung.
Ja, also das hat sich wirklich im Laufe der Monate entsprechend entwickelt. Man hat sich halt einfach viel mehr ausgetauscht und ist tiefer so in die einzelnen Bereiche eingestiegen und hat sich dann auch detailliert mit den Referenten oder insbesondere halt auch mit Gerald dann morgens, mittags, nachmittags, abends auseinandergesetzt und diskutiert. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich hatte in den einzelnen Bereichen schon aufgrund der vorangegangenen Jahre Erfahrung, aber es war für mich in erster Linie eine sehr gute Inspiration auch. Also gerade so Referenten wie du oder ein André oder ein Karl Kratz oder ein Marco Young, da hat man sich so manchmal sprichwörtlich in den Arsch getreten gefühlt, so nach dem Motto, man hat's, man weiß, was man machen muss, aber ja, dieses Machen, wie es Gerald am Anfang gesagt hatte, das ist so was man, ja, das habe ich vielleicht in der Zeit ja verinnerlicht vielleicht.
Das ist ja cool. Wie heterogen fandst du die Gruppe? Das war jetzt mir nicht ganz ersichtlich.
Das hing natürlich auch davon ab, ja, welche unterschiedlichen Vorkenntnisse man hatte, weil man hat sich dann schon mit denjenigen ausgetauscht, mit denen man sich auch ja auf einem Level austauschen konnte und natürlich auch voranbringen konnte, weil man hat auch untereinander sich Tipps gegeben, jetzt nicht nur mit oder dank der Referenten oder Gerald. Und dann ist es natürlich auch immer eine persönliche Geschichte, ne? Also
mit wem kann man, mit wem kann man nicht. Dann liegen mal 20 Jahre zwischen den Teilnehmern. Das sind so alles Dinge, so wie im normalen Leben auch. Ne? Also man kann nicht immer mit jedem. Und so hat sich im Laufe der Monate, es waren 6 Monate, dann einzelne Gruppen gefunden und man hat sich ausgetauscht und auch in Bezug auf die eigenen Projekte, die im Laufe der Zeit da aufgesetzt wurden. Daher war es, kann man nicht sagen, dass so der ganze Durchgang eine Gruppe war. Es waren immer verschiedene Grüppchen und das hatte dann natürlich auch immer mit den eigenen Zielen zu tun. Ne? Also letztendlich war ich mir selbst schon am nächsten, weil ich wollte vorankommen. Ich wollte für mich was lernen. Ich wollte da in Anführungsstrichen keinen halbjährigen Ausflug haben und Freunde kennenlernen. Das kann sich dann schon daraus ergeben. Aber ich wollte einfach ja Input haben. Ich wollte das aufsaugen und Neues für mich lernen.
Und hast du irgendwie, ich meine, die sind ja jetzt auch unter, du bist jetzt schon relativ erfahren gewesen in dem Thema, arbeitest ja da drin, das ist ja dann auch eine gute Voraussetzung, dass man, wenn Referenten kommen, dass man den Vortrag auch entsprechend einordnen kann. Ich glaube, es waren da auch richtige Anfänger dabei. Wie ist es bei denen angekommen? Konnten die am Anfang mit den Referenten ja dann doch schon relativ speziell immer ein Thema aus ihrer Sicht betrachtet haben? Konnten die damit am Anfang was umgehen oder haben die erst später, als sie tiefer in Materie waren, die Sachen eigentlich richtig verstanden, was da erzählt wurde?
Ja, würde ich genauso einschätzen. Also es gab welche, die, sagen wir mal, in Bezug auf On-Page das war absolutes Neuland. Und für jemanden wie mich, der sich da schon irgendwie über 10 Jahre mit beschäftigt hat, ist das natürlich eine ganz andere Baustelle. Und das merkt man dann natürlich auch aufgrund der Fragestellung. Aber man hat dann so sukzessive im Laufe der Monate gemerkt, okay, das Verständnis entwickelt sich, wie es aber auch im SEO ist, wie wir es am Anfang hatten. Jeder hat, es gibt so viele Bereiche und so hat sich wahrscheinlich auch thematisch jeder so seine, so war mein Empfinden, seine Ecke gefunden und so wird sich vielleicht unter Umständen der eine oder andere für ein jeweiliges für einen Bereich spezialisieren, sei es Redaktion, sei es Linkaufbau, sei es On-Page und Performance oder sei es Beratung, aber es ist halt auch nicht jeder dazu geboren zu sprechen und zu verkaufen und so ich würde schon so sagen, wie du es eingeschätzt hast, also ganz klar.
Cool. Gerald, wie sieht die Gesamtrückmeldung der Teilnehmer aus?
Also ich fand, wir hatten eine sehr gute Rückmeldung von unseren Teilnehmern. Wir hatten uns ja am Ende dann zusammengesetzt und am Samstag dann noch so, oder war es Sonntag, den großen Rundumschlag gemacht. Also sozusagen alle haben dran teilgenommen und wir haben jetzt zum Beispiel auch so ein paar Kleinigkeiten sozusagen dann mittlerweile verändert. Gerade das, was jetzt Heiko auch angesprochen hat, dass es am Anfang sozusagen, auch du, dass es am Anfang sozusagen nicht so locker war oder sowas. Ja, wir wollen diesmal zum Auftakt gleich sowas wie so einen Stuhlkreis bilden, dass die Leute sich alle vorstellen können. Und auch Kursteilnehmer mit reinholen, dass sie also jemanden haben, den sie auch mal fragen können. Das ist immer so sehr unterschiedlich, wie viel Angst oder Respekt man jetzt sozusagen vor irgendwelchen Referenten oder vor sozusagen uns dann hat. Und wenn wir da jetzt noch ein paar ehemalige Teilnehmer wie Heiko jetzt einladen, ja, denke ich, das tut der Sache ganz gut. Dann wird das Ganze vielleicht von Anfang an einfach schon ein bisschen lockerer und wir gewinnen dann Zeit, dass sie die Gruppe schneller zusammenfindet. Was mir echt gut gefallen hatte, war es dann wirklich, als es so nach 3 Monaten oder sowas, da ging es dann los. Beim allerersten Mal, das war also sozusagen für alle Parteien ja ein bisschen merkwürdig. Keiner wusste so richtig sozusagen, wie er den anderen jetzt ansprechen sollte. Bei uns in der Branche ist es ja auch so üblich, dass man auch so mit dem Du agiert und auch die Referenten geduzt werden. Und dann hast du Leute, die sofort aufspringen und den Mund aufmachen. Und dann gibt es auch welche, die trauen sich nicht, wenn du da nicht hinterherläufst. Und die trauen sich auch nur nicht in 2 oder 3 Monaten. Und von daher versuchen wir, im Prinzip einfach das Ganze jetzt nochmal ein bisschen sozusagen aufzulockern und die
die Leute ein bisschen schneller sozusagen quasi jetzt ins Team reinzubringen. Weil das für meinen Geschmack hat ganz gut geklappt, weil die sich auch gegenseitig geholfen haben, wenn es mal Probleme gab in der Facebook-Gruppe, so, stellt einer Fragen, dann haben halt nicht nur wir geantwortet als Referenten, sondern halt auch andere, die vielleicht haben sich mit WordPress gut auskannten oder sonst was mit Webserver gut auskannten und da hier oder dafür eine Antwort hatten. Also das war schon eine ganz nette Geschichte.
Auf jeden Fall. Ich habe auch gesehen, Kai war der auch, also Kai de Wald war der auch wahnsinnig aktiv in der Facebook-Gruppe. Es gibt jetzt ja auch die Facebook-Alumni-Gruppe. Das heißt also, die einzelnen Jahrgänge, die abschließen, werden sozusagen dann auch irgendwie miteinander bekannt, weil die dann ja zwangsläufig nur wachsen kann.
Ja, genau. Das ist die Idee im Prinzip dann, die ehemaligen auch noch bei uns zu halten, weil das war auch ganz witzig. Also einige kamen natürlich an und sagen so nach dem Motto, ist ja jetzt schade, ist jetzt schon zu Ende, ne? Was können wir machen, dass man nochmal wieder zusammenkommt und solche Geschichten. Ne? Also gerade jetzt für die Berliner wäre es ja noch ein bisschen einfacher. Wenn jetzt jemand natürlich durch die halbe Republik reist oder sowas, dann ist das schon schwierig, von wegen der Fahrtkosten, der Zeit und der Unterbringung. Aber von daher denke ich, dass wir gerade jetzt die ganzen Teilnehmer aus der Region versuchen wir sozusagen auch noch einzubinden und für die auch neben so sowas wie jetzt so einer Alumni-Möglichkeit vielleicht auch später die Möglichkeit zu finden, wenn wir den nächsten Jahrgang dann zum Beispiel verabschieden und dann eine Feier zu machen, dass wir dann sozusagen quasi die Ehemaligen auch da mal wieder zu einladen oder so. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut ankommt.
Ja, das stimmt. Wie war die räumliche Verteilung der Leute? Wie viele waren aus der jetzt hier Großraum Berlin und wie viele kamen aus dem Rest der Republik? Ich meine, das Problem ist ja, wenn nicht Berlin ist, hat man ja gleich erstmal 300 Kilometer Ödland, wenn man jetzt zum Rest kommt.
Ho. Ob die Potsdamer das so gut finden? Also kam sogar, glaube ich, einer aus Potsdam. Und ja, dann war
Berlin. Also
dann war es Potsdam. Ich würde sagen vier, fünf und der Rest der anderen 19 querbeet. Hamburg, München, Ruhrgebiet.
Genau. Irgendwer auch noch aus dem, ich glaube, Österreich oder so, ne?
Oh, müsste ich passen.
Ja, also ich habe es jetzt halt auch nicht im Kopf und ich habe ja auch keine Excel-Datei offen, um danach zu gucken, wo jetzt sozusagen jeder weggekommen ist. Aber es hat sich wirklich dann also schon ganz schön ordentlich verteilt.
Das ist natürlich abgefahren. Wie hat sich das denn, also die fangen ja an und wir haben jetzt ja viel über die ganzen Referenten gesprochen, aber es gibt ja einen echten Kern-Lehrinhalt, der vermittelt wird, mit allem drum und dran, was dazugehört, mit Aufgaben und Lehrmaterialien etc. pp. Wie kam der so an? Und kamen die Leute damit zurecht? Wir haben ja teilweise auch beim Referenten Input mitgeliefert. Ich war da leider etwas unterlast und konnte das nicht so in der Art, wie ich es gerne hätte, aber der Bereich, den ich hatte, der war auch sehr, sehr gut beschrieben, hätte auch wenig dazu schreiben können, deswegen war es auch nicht so tragisch. Aber wie war so die Rückmeldung zu dem Ganzen?
Ja, das war ein bisschen durchwachsen. Ja, bei unser Lehrmaterial war ja teilweise von Referenten, teilweise von uns erstellt. Dann im Prinzip ist es auch ganz schwer, das synchron zu halten. Also dann passieren dann so Sachen, dass sozusagen der eine einen Teil anschneidet, der sozusagen vielleicht auch Thema des anderen ist. Also die Bereiche sind zwar schon getrennt, aber du kannst es auch nicht ganz so hundertprozentig voneinander trennen. Und im Endeffekt hätten sozusagen quasi dann alle Beteiligten auch noch etwas mehr miteinander kommunizieren müssen. Und das wollen wir jetzt, weil wir jetzt auch gelernt haben, auch in dem nächsten Schritt natürlich noch ein bisschen sauberer aufziehen. Und auch vom Umfang hat das natürlich auch deutlich variiert. Ja, da waren also, sagen wir, teilweise Dokumente, die sich nur auf das Wesentliche befasst haben. Und dann gab es halt wieder so auch richtig lange und umfangreiche Dokumente, wo dann vielleicht da teilweise für die Schüler ja auch wieder das Problem ist, dass sie, wenn sie jetzt sozusagen nicht die komplette Zeit dafür zur Verfügung haben, dann ist das dann schon wieder Arbeit. Ja? Also wir müssen ja auch versuchen, so ein bisschen so eine Gratwanderung zu machen, also zwischen nicht zu viel und nicht zu wenig, und transportieren ja auch viele wichtige Sachen
einmal durch die Referentenvorträge noch und dann auch so ein bisschen durch die Erfahrung, die man an dem Praxisprojekt sozusagen dann selber sammelt. Also von daher müsst ihr einfach mal vielleicht eher Hypo fragen, weil der natürlich jetzt sozusagen als jemand, der teilweise schon ziemlich tief drin ist, was sie bei manchen Dokumenten vielleicht unterfordert war. Das kann ich aber jetzt schwer abschätzen.
Ja, das ist ja dann sowieso so, wenn die Informations-, die Teilnehmer heterogen sind vom Vorwissen, dann wird der eine immer etwas haben finden, was er schon weiß, und der andere wird ihm es halt komplett neu. Aber das ist ja bei so einem vollumfänglichen Ansatz dann auch nicht vermeidbar. Aber man kann schon sagen, es sind drei Säulen, auf der das ganze Projekt basiert. Die Lehrmaterialien, die sozusagen die Basis darstellen, das Praxisprojekt zur Anwendung und die Referenten, um die Impulse ein bisschen reinzubringen.
Genau, und darüber sozusagen quasi dann diese
Kommunikation sozusagen, ja, also das Networking, das halte ich für sehr wichtig, also gerade weil man das, was man jetzt sozusagen gelernt hat, natürlich dann auch erstens in der Gruppe dann noch untereinander sozusagen austauschen kann, und dann hat man die Möglichkeit, halt mit den Referenten zu reden. Und ich finde auch das Praxisprojekt ganz smart. Da gab es dann auch so Diskussionen, sollte man also den Teilnehmern zum Beispiel gleich einen WordPress einfach hinsetzen, dass sie loslegen können. Und wir haben sie im Prinzip jetzt alle machen lassen. Und ich finde das halt auch wichtig, dass man genau das lernt. Und selbst für den einen, der sozusagen dann vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, der hat dann natürlich eine harte Lernkurve, wenn das erste Mal mit WordPress zu tun hat. Auf der anderen Seite, der lernt richtig was und der kann das auch später viel besser einschätzen und weiß ein bisschen, was dahinter steckt, wenn man über Content Management redet, und kann das entweder dann für sich später mal nutzen oder in der Firma nutzen oder kann das zumindest beurteilen, wenn irgendjemand anders ihm dann was anderes verkaufen will.
Wenn ich da,
sagen wir mal, nicht mehr bis zum gewissen Grad mal mit den Finger drin gesteckt habe, dann drehen die Leute mir vielleicht alles an und ich habe keinen Plan und merke es nicht. Also von daher fand ich das zum Beispiel gerade mit dem Praxisprojekt schon ziemlich spannend, und dass sie sich da auch alle durchgebissen haben.
Ja, also weit, Heiko, bevor ich kurz zu dir komme, das ist natürlich wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, dass man so etwas irgendwie mal so getan hat, vor allem wenn man intern mit teuren Systemen arbeitet und mit entsprechenden Dienstleistern, die dann immer wieder ankommen und sagen, ja, so etwas geht ja gar nicht, und wenn man als Standardantwort kam, kann, komisch, weil WordPress gibt es dafür ein Plugin und hier geht's nicht, verstehe ich nicht. Weil es ist als Antwort schon immer sehr passend. Aber Heiko, wie war Praxisprojekt bei dir?
Ja, für mich war relativ früh klar, was für ein Projekt ich nehme, weil ich habe mir Gedanken darüber gemacht, worüber könnte ich, weil das gehört immer mal dazu, auch schreiben. Und deshalb hatte ich mich, weil ich Vater einer Tochter bin und damit zu tun habe oder hatte, mich für Motorikspielzeug entschieden. Und habe ein Projekt aufgesetzt, was für mich natürlich in erster Linie ein Testprojekt ist. Also ich möchte verschiedene Geschichten ausprobieren und habe halt auf dem Amazon Affiliate-Programm aufsetzend Hauptkategorien definiert, Unterkategorien, Produkte definiert und versucht da mit verschiedenen Einstellungen und Tests das Nutzerverhalten besser zu verstehen, zu identifizieren. Und das war für mich relativ früh schon in den ersten Wochen klar. Also es gab dann noch andere Teilnehmer, die haben sich noch relativ lange überlegt, was für ein Projekt das werden soll. Und ich hatte es auch ehrlich gesagt ein bisschen vom Umfang unterschätzt, weil ich habe natürlich eine normale Arbeit, habe eine Familie zu Hause, dann das Studium und dann kam so das Praxisprojekt, wo ich dachte, da setzte ich schon noch ein paar Seiten auf, aber das waren dann ruckzuck 50, 60 Seiten, für die man auch erstmal texten muss, weil ich wollte das keiner Agentur überlassen und einfach ein paar Texte zusammenschreiben lassen, sondern ich wollte es selbst machen, authentisch wirken. Und da war Zeitmanagement schon ein ganz wichtiger Faktor, weil ansonsten kriegt man es schwer unter. Also darüber sollten sich diejenigen, die die nächsten Durchgänge angehen werden, auf jeden Fall Gedanken machen. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte, wie man sich in Bezug auf das Praxisprojekt organisiert. Weil man will es ja so gut wie möglich machen und nicht auf den letzten Drücker oder
nach Zeitpunkt einreichen, sondern im wahren Leben ist es draußen auch nicht anders. Du kriegst eine Deadline, die man in den seltensten Fällen verschieben kann, und dann sollte man auch gucken, dass man zu diesem Zeitpunkt mit dem bestmöglichen Ergebnis ja dasteht. Und das habe ich mir selbst als Ziel gesetzt, und ja, das ist dann schon eine ordentliche Aufgabe, wenn man die Geschichte nebenbei macht. Okay. Aber macht natürlich Spaß, und wenn man keinen Spaß bei der Geschichte hat, wird es natürlich noch schwieriger, noch quälender. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man sich, wenn man sich ein Projekt aussucht oder ein Thema, dass man eins sich aussucht, was einem am Herzen liegt, weil dann bist du mit Begeisterung dabei, bringst du den Einsatz, und dann ist im Normalfall auch das Ergebnis besser, als wenn du irgendwas machen musst.
Mhm. Absolut richtig. Also sehe ich bei unseren Studenten auch immer so, dass man nimmt ein Thema, mit dem ihr euch identifizieren könnt. Es geht jetzt nicht darum, ein Projekt hochzuziehen, was wahnsinnig viel Geld aufwerfen kann irgendwann mal, sondern das Thema zu lernen, und dann nimmt man was Spaß macht.
Ja, und jetzt haben wir ja gerade dadurch auch mal sozusagen ein paar Vorzeigeprojekte auch für die neuen Teilnehmer. Also wir schaffen jetzt sozusagen auch Informationen und Werte, auf die man dann drauf gucken kann. Also bei Heiko ist ja der Witz, der hat es jetzt im Internet stehen, hat es ja selber ein bisschen jetzt mit seinem Weblog auch noch befeuert. Das Ding renkt, ja, für Holzrasseln ist er, glaube ich, schon auf dem 4. Platz, und Lernspielzeuge 6. Platz, Motorspiel, also auf jeden Fall, das ist schon ganz witzig, da hat er schon ein paar Besucher drauf. Und
Leads, ne? Also das eigentliche Ziel,
ja. Ja, also von daher, das ist doch schon eine Sache, die dann Spaß macht, und das ist eine Sache, die wir jetzt sozusagen den neuen Teilnehmern dann auch zeigen können, und ich denke, da müssen wir noch gucken, inwiefern wir zum Beispiel auch mal die Doku von Heiko oder einem von unseren anderen Teilnehmern mal so als Beispiel sozusagen dann einfach weiterreichen, weil jetzt hier beim allerersten Mal waren natürlich dann also viele im Dunkeln über das, was es sozusagen erwartet. Jetzt können wir natürlich schöne, gute Beispiele dann auch zeigen, und da können sich die neuen Schüler viel leichter daran orientieren.
Ihr habt aber auch einen formalen Anspruch, weil es gibt ja ein Testat am Ende und einen richtigen Abschluss. Das heißt, es gibt ja auch irgendwas wie eine formal definierte Prüfungsleistung.
Genau.
Und die sind natürlich immer ein bisschen eher formell. Heiko, wie kamen die so bei dir an?
Die Tests. Ja, hätten manchmal noch ein bisschen praxisnah sein können. Also sie gehen natürlich auch sind natürlich auch an den Unterlagen ausgerichtet, an dem, was man von den Referenten gelernt hat an dem speziellen Wochenende. Finde ich in der Hinsicht auch ganz gut, weil man kann sich nicht erlauben, die 2 Tage auf dem Tisch zu liegen und ist der Meinung sein, okay, ich kriege am Ende eh meine Punkte, weil ich Vorwissen habe, habe ich nicht zugehört, fallen auf jeden Fall ein paar Fragen durch, und man kann schon nicht mehr die Punkte erreichen, die man vielleicht erreichen möchte. Aber so bestimmte Dinge, gerade wenn ich so an das Modul Tools denke, da kann man
geteilter Meinung sein, genau.
Ja, da kann man durchaus noch ein bisschen praxisnah sein, aber das ist dann schon, Meckern auf hohem Niveau.
Also an der Stelle haben wir uns auch ein bisschen der Sache angenommen. Also bei den Tools war es ja sehr, sagen wir mal, auffällig, dass die so etwas aus dem Rahmen gefallen sind, und Tools haben halt auch sehr viel mit Praxis zu tun. Da ist immer die Frage, ob wichtig ist, dass ich jetzt sozusagen weiß, wie groß der Sifrix Keyword-Index jetzt in Zahlen ist, oder ob ich sozusagen mit dem auch dann gut hantieren kann. Darum wollen wir ja erstens den Praxispart sozusagen dann ausbauen und uns auch was einfallen lassen, dass wir im Prinzip diese klassische Geschichte mit den Abfragen auf jeden Fall in dem Bereich deutlich reduzieren. Ja, also da sind wir noch nicht hundertprozentig durch, was da die optimale Lösung ist. Können wir zum Beispiel auch gerne mit dir und noch ein paar anderen Teilnehmern diskutieren und auch mit ein paar von den Referenten, also weil es ist nicht so einfach an der Stelle, und man sieht es halt jetzt erst im Nachhinein, wo die Leute anecken.
Ne? Ja, nee, also einfach ist es auf keinen Fall, aber sollte dann halt schon so sein, dass die Fragen oder das abgefragte Wissen auch wirklich ja, ganz stark praktischen Bezug hat, weil letztendlich wollt ihr keine Theoretiker erziehen oder ausbilden, sondern ihr wollt Leute, die raus können auf den Markt und genau wissen, was sie können und was sie natürlich mit den Tools entsprechend anwenden kann. Und dann bist du einfach sehr viel dichter am wahren Geschehen. Weil man könnte rein theoretisch gut den Stoff lernen, wenn man die Zeit dafür hat, im Unterricht aufpassen, keine Vorahnung haben und du kriegst trotzdem eine bessere Zensur als derjenige, der vielleicht ja schon Erfahrung hat, aber vielleicht geschlafen hat.
Deswegen habe ich ja extra gesagt, dieser formale Punkt, weil das Problem kriegst du nie im Griff
bei Prüfungsleistung.
Das ist jeder, der irgendwie, der ja von uns mal zur Schule gegangen war oder auch später im Studium, man hat sich immer über die fleißigen, aber nicht ganz so hellen leeren Bienchen gefreut und immer gedacht, Mann, ist ja schön, dass du jetzt eine gute Note hast, aber du kannst deinen Namen auch nur tanzen. Also das Problem hat man leider, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer in den Griff zu kriegen. Vor allem im Tool-Bereich, weil wie jetzt an diesem Beispiel vom Johannes Beuys halt zu dieser Apple-Geschichte man ja sieht, wie man mit dem Tool arbeitet, hängt ja jeweils von der Webseite an und Webseite plus dem Problem, was man prüfen möchte. Und an den ersten Datenpunkten, die man hat, entscheidet man dann ja, wie man weitergeht. Also was man da machen kann, sind ja dann eher solche, also was man machen könnte, aber das ist dann wiederum von der Abnahme einer Institut, die das ja testieren muss, also jetzt nicht die AFS selber, aber die muss ja ihre Prüfung auch wiederum wo einreichen. Und da muss die wiederum auch einer als prüfungswert anerkennen. Also das ist ja, da hat man ja so ein kleines Problem, das ist ja nicht so ganz frei, was dem, was man tun kann. Gerhard, du sagst jetzt Scheiße, wenn ich Mist erzähle, gell?
Nee, das ist genau richtig. Der Punkt ist, es ist viel leichter, so was sozusagen jetzt wirklich so theoretisch abzufragen und da Punkte zu vergeben, als sagen wir mal jetzt irgendwo so eine Praxisabnahme zu machen. Also da, das ist schwer zu greifen und das musst du ja dann auch noch vermitteln. Und wie willst du das sozusagen wieder in Punkte umsetzen? Weil letztendlich muss da sowas irgendwie wie eine Zahl und eine Grenze stehen, die du erreichen musst, um deine Leistung zu bestätigen. Und das ist, wie man es macht, also nicht einfach.
Genau, und da könnte man nämlich jetzt sagen, also ich stell mal vor, dieser Apple iTunes-Fall wäre jetzt nicht bekannt, aber man hätte so einen Fall im Hintergrund, wäre natürlich ideal, wenn man sagt, hier ist ein Absturz passiert, bewerte das mal. So, und dann kriegt man so eine Art Aufsatz. Der wird dann natürlich, je nachdem wie er rangeht, wird der eine darauf landen, dass es eine Abstrafung ist, der nächste wird feststellen, die haben Mist gebaut mit den 403ern, wie auch immer. Aber das wäre eigentlich so die richtige Art der Aufgabenstellung. So etwas aber dann, wie bewerte ich dann diese freien Texte, einem Testatsunternehmen beizubringen, dass man das so zu bewerten hat und nicht anders und dann eine Prüfungsleistung nicht anfechtbar wird, ist, da tun sich halt diese Testatsfirmen höllisch schwer mit. Das ist also so ein bisschen das formale Problem, wo man wahrscheinlich, also man kann immer einen Schritt besser werden, aber diesen Idealzustand, glaubt Heiko und ich, den wir uns ganz gerne wünschen würden, kriegt man einfach da kaum hin, weil man wahrscheinlich einfach die Abnahme der Frage da nicht kriegt.
Das ist nämlich der Punkt, das ist auch ein schönes Beispiel und im Endeffekt, was jetzt sozusagen quasi jetzt hier nicht so funktioniert, am besten wäre tatsächlich sowas wie so eine Art mündliche Prüfung, wenn man es so will. Ne? Also würdest du viele Sachen dann also auch viel leichter erklären können. Aber da ist natürlich jetzt in keinster Weise dran gedacht. Das wäre aber wahrscheinlich das, was am besten sozusagen in Heikos Richtung käme, aber was am schwersten dann wieder, sagen wir mal, irgendwo einzugießen ist. Dann kannst du so ein klassisches Zertifikat irgendwie wahrscheinlich gar nicht mehr verkriegen. Dann musst du eine eigene Schule aufmachen und im Prinzip gibst du da deine Noten und dann musst du gucken, dass du eine gewisse Anerkennung dafür bekommst und ob dann einer sich das noch an seine Webseite heften will. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein sehr langer Weg und gerade hier so in deutschen Landen wahrscheinlich mit am schwierigsten. Ich fände sowas, aber diese mündliche Komponente fände ich echt sehr spannend, die wir ja quasi gar nicht drin haben. Ne? Also weil in der Schule ist ja dann auch hauptsächlich natürlich geht es ja nach Note, aber der Lehrer hat ja natürlich jahrelang die Leute auch erlebt, ne, und kann natürlich so ein bisschen einschätzen, was jemand kann und hat ja ein bisschen Spielraum sozusagen auch an seinen Noten zu ziehen. Und dann aber so eine mündliche Prüfung hat an für sich schon eine Menge Charme, weil letztendlich kannst du da den Leuten schon noch ein bisschen besser auf den Zahn.
Das stimmt. Da mal eine andere Frage. Wie sieht's eigentlich aus auf Arbeitgeberseiten? Was macht AFS an der Stelle, um zu sagen, du, hier gibt's Menschen, die haben ein Testat und das ist auch was wert?
Was tun wir und ist was wert? Das ist eine gute Frage. Worauf möchtest du darauf hinaus? Wir haben es ja zumindest schon mal geschafft, dass zumindest 2 von unseren Teilnehmern jetzt sozusagen woanders untergekommen sind, also neuen Job erhalten haben. Das ist ja zum Beispiel für einige auch nicht unwichtig. Das ist ja sehr unterschiedlich. Es gibt,
das ist doch mal eine ganz klare Aussage, finde ich.
Über 10%, ne, Gerald? Also das ist schon mal.
Ja, das ist ja schon mal top, genau. Ne, aber da, also 2 sind sozusagen jetzt wirklich schon unter Dach und Fach. Und jetzt weiß ich aber auch von anderen nicht, wie sich sehr weiterentwickelt. Das ist ja auch so eine Geschichte. Nicht jeder möchte ja, dass er jemanden an die Akademie schickt und der geht dann zur Konkurrenz, in Anführungsstrichen.
Ja klar, wenn das ist ja schon Invest und da möchte man das natürlich dann auch in die eigene Firma auch wieder zurückbekommen.
Naja, das würde ich mir ja auch in den Arbeitsvertrag reinschreiben lassen. Aber
das wäre zum Beispiel recht schlau, ja.
Genau. Aber das ist ja eine spannende Frage. Das hat mich, wie viele waren jetzt von Firmenfinder, also wie viele Arbeitgeber haben ihre Mitarbeiter als Weiterbildung hin? Das finde ich aber, also das ist für mich jetzt irgendwie spannend, wo da so ein Markt ist, als Weiterbildungsmaßnahme zu euch geschickt und wie viele haben selber gesagt, ich möchte das machen, weil ich in dem Bereich arbeiten möchte und mich qualifizieren möchte für zukünftige Arbeitgeber?
Da stellst du mir jetzt eine Frage, wo ich sozusagen statistisch auf dem nicht richtigen Bein erwischt werde, weil also im Prinzip das die Annette alles managt und im Prinzip da auch die genaueren Zahlen hat. Also sowas kann ich dir beim nächsten Mal sozusagen gerne beantworten, aber jetzt ist es wahrscheinlich schwierig, so mal über den Daumen gepeilt.
50-50 würde ich ungefähr sagen.
50-50 würde ich schon mal so schätzen, so je nachdem, also wie man sieht, was die Leute so machen und so. Also das, ne, sieht halt, glaube ich, auch
ähnlich. Ja, das dürfte so ungefähr die Hälfte gewesen sein, ja.
Sich verteilen. Es gibt halt auch welche, die immer im Hinterkopf schon noch überlegen, ob sie sich vielleicht auch verselbstständigen und andere sind halt feste drin und wissen, also das mache ich jetzt auch noch ein paar Jahre genau da, wo ich sitze und ich baue ja vielleicht einen eigenen Bereich. Und ja. Einige sind halt wirklich auch sozusagen auf sich allein gestellt und wollen sich da ein Business aufbauen. Also da
verstehe, ja, macht Sinn. Okay. Muss man halt trotzdem dann mal feststellen, im Großen und Ganzen ist es ja jetzt das erste Jahr. Also ich meine, wie Leute unterkommen und wie es im Markt angekommen wird, wird man dann ja noch im Laufe der Zeit sehen und muss sich dann ja auch erst noch einpendeln. Aber ist jetzt der erste Wurf. Also es ist wirklich spannend zu sehen, wie sich das mit den Teilnehmern dann weiterentwickelt.
Ja, finde ich auch. Also sagen wir mal, wir werden jetzt sozusagen genau an der Stelle jetzt auch noch ein bisschen im Vorfeld eher mit Fragen anfangen, also dass wir solche Sachen sozusagen aufnehmen, dass wir die auch weiter verteilen, zum Beispiel auch an die Referenten, das ist ja auch so ein Punkt. Es sind ja nicht alle Referenten sozusagen zu jedem Zeitpunkt da und wenn das der eine etwas über sich erzählt, ja, dann weiß es vielleicht der André, aber nicht der Jens, ja. Das ist so der Punkt, da müssen wir gucken, dass wir im Prinzip diese Infos ja auch noch ein bisschen weiter verteilen. Hatten wir bei Marco Young, der sagte auch schön, aber er muss ja im Prinzip jetzt sozusagen den Leuten das wieder einzeln aus der Nase ziehen, was sie sind und was sie möchten, sagen wir es mal so. Und da wäre es schon ganz gut, wenn man diese Info vielleicht im Prinzip schon ein bisschen früher hätte und auch weiterverteilen kann, wenn das denn der Teilnehmer möchte. Also das ist, hat ja auch ein bisschen was mit der Offenheit zu tun und wie die Leute sich sozusagen dann fühlen. Ja, vielleicht will ich nicht alles von mir erzählen oder von meiner Firma oder von meinem Problem.
Oder ja, vor allem vom Arbeitgeber, klar, das muss geklärt werden, das kann man nicht einfach selbst definieren, das ist richtig. Bleibt trotzdem, also beziehungsweise was da vielleicht dann interessant ist, wenn es ja die Praxisprojekte gibt, bei den späteren Referenten kann man ja zumindest die Praxisprojekte zur Verfügung stellen und da kann man ja mal einen Blick drauf werfen, ist ja vielleicht auch spannend. Oder habt ihr das gemacht? Ich war ja am Anfang, deswegen weiß ich es jetzt nicht so genau.
Nee, aber wir haben jetzt ja zum Beispiel wie Heiko sein Praxisprojekt da draußen stehen. Einige wollen ihr Praxisprojekt auch weiterführen. Also die haben da also schon sozusagen Spaß auch dran. Und wenn du da so eine Menge Arbeit und Herzblut reinsteckst, dann macht das wirklich also nicht so richtig Spaß, sozusagen da auch das nachher dann vielleicht einfach abzureißen oder sowas. Also verstehe ich, würde ich auch nicht machen wollen. Die Seiten werden dann auch von uns verlinkt. Also wir bauen gerade die AFS-Seite noch ein bisschen um. Da ist die ganze Technik ist sozusagen unten drunter jetzt umgerissen worden. Wir haben das sozusagen jetzt auf eine etwas veränderte Plattform gestellt. Auch die Inhalte werden noch ein bisschen neu strukturiert. Am Campus wird noch geschraubt. Da sind wir also noch schwer aktiv. Angedacht ist auf jeden Fall sozusagen jedem von den Teilnehmern auch noch eine Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren, also von den ehemaligen und neuen und so weiter. Das heißt, da kannst du dir dann später, also jeden der Teilnehmer, wenn er das denn möchte, also vielleicht möchte auch jemand nicht auf so einer Seite gezeigt werden, aber jeder Teilnehmer kriegt von uns die Möglichkeit, sich sozusagen quasi dann da selber vorzustellen und auch das Praxisprojekt dann da auf Wunsch einzulinken. Ja, das heißt, du kannst dir dann das Projekt und die Leute nachher dann angucken, wenn einer Glück hat. Der Link von der AFS ist ja vielleicht dann auch noch ein kleiner Bonus für so ein Projekt.
Das stimmt, das auf jeden Fall. Genau, also wir können jetzt festhalten, es geht in die zweite Runde. Die beginnt wann? Die und kann man sich noch bewerben drauf? Also kann man noch teilnehmen?
Genau, man kann noch teilnehmen, das ist das Schöne. Es findet jetzt sozusagen Anfang Mai statt, also direkt nach dem 1. Mai geht's los. Und wir machen das auch so, dass man diesmal quasi uns gleich treffen und versuchen sozusagen quasi Leute viel schneller miteinander zusammenzubringen und zu vernetzen, weil das ist mit das Wichtigste sozusagen, was hier auch passiert, dass die Vernetzung zwischen den Leuten und zu den Referenten passiert und wir sozusagen quasi jetzt Prinzip einen Monat früher damit anfangen. Ja, letztes Mal war ja sozusagen die Akademie gestartet und wir haben uns am Ende des Monats getroffen. Jetzt machen wir es andersrum und starten am Anfang. Ich glaube, du warst auch der Erste, der mich darauf angesprochen hatte, warum macht er das in dieser Reihenfolge? Ne? Kannst du dich erinnern?
Ja, das stimmt.
Ja, und jetzt machen wir es in deiner Reihenfolge.
Ach, macht am besten am ersten Wochenende so Speed-Dating, eine Stunde. Jeder, warum bin ich hier, was will ich, fertig. Die Information hat wahrscheinlich nach einem halben Jahr bei uns in der Gruppe noch nicht jeder von jedem gehabt.
Und wichtig, ja, bin ich Single oder nicht Single?
Ja, die es interessiert, ja.
Gut, wir haben auch wieder drei Frauen das nächste Mal. Da bin ich auch ganz froh drüber. Und schade eigentlich, ich hätte gerne noch eine höhere Frauenquote, weil so insgesamt sind die Mädels ja unterrepräsentiert bei uns in der Branche.
Aber die werden stetig mehr.
Ja, zum Glück, weil jetzt ja Content wichtiger ist, Qualität und Inhalte.
Jetzt.
Genau, Tod des Technik-Nerds, jetzt kommen die richtigen Sachen.
Ja, super, ja. Okay, danke, das war's.
Heiko, du bist eine Ausnahme.
Sehr schön. Ich bin ja leider am 3. nicht da, weil ich in Darmstadt bin, an der Hochschule für eine Vorlesung. Das war ein bisschen schade, aber ich komme dann einfach den Termin danach, ist ja schon abgeklärt. Deswegen natürlich auch mit einem anderen Thema dann, weil ist ja dann schon ein bisschen weiter das Ganze. Und also ich freue mich schon drauf. Und dann gucken wir auch, dass wir freitags haben wir immer das Essen, wo man dann auch schon die Leute kennenlernt und dann wird es auch bestimmt super. Super spannend. Also ich freue mich auf jeden Fall und hoffe, ihr macht dann auch noch einen 3., 4., 5. und 10. Jahrgang.
Ja, genau. Das hoffen wir auch. Und also gerade, sagen wir mal, jetzt zum Auftakt versuchen wir mal schneller noch das Eis aufzutauen. Heiko, du kommst auch, ne?
Bis jetzt habe ich noch keine Einladung bekommen.
Ja, du hast jetzt gerade eine Einladung bekommen.
Okay, alles klar.
Und dann legen wir los und ich denke, dass wir diesmal dadurch von Anfang an ein bisschen lockerer und sozusagen das Team auch ein bisschen schneller sozusagen zusammenkriegen. Die Leute sich auch eher trauen, das ist ja immer so ein Punkt. Wenn ich die anderen noch nicht kenne, dann brauche ich vielleicht manchmal zu lange, um auch Fragen zu stellen oder auch Kritik zu bringen oder sowas. Das nutzt mir ja nichts, die Kritik nach 6 Monaten zu bekommen. Sondern wenn, dann möchte ich sie so früh wie möglich haben. Genau wie bei diesen Sprüchen da für um Silicon Valley. Ne, mit den Fehlern, also oder die Strategie von Google, man sollte seine Fehler möglichst sozusagen, sagen wir mal, schnell erkennen, ja, oder schnell machen und schnell erkennen. Und dann lernt man draus
und sonst in diesem schnelllebigen Geschäft nach einem halben Jahr ist zu spät.
Das stimmt, absolut richtig. Genau, da würde ich sagen, sind wir damit auch durch. War wirklich sehr schön mit euch zwei. Wir haben natürlich auch noch ein paar Themen, die jetzt kommen. So was ansteht in der nächsten Zeit, und zwar nächsten Freitag, wir nehmen ja Freitag auf, ich hoffe, die Sendung kommt heute auch noch raus, ich muss ja noch die Shownotes schnell tippen, hab schon einen Teil getippt, haben wir die SEMSEO in Hannover mit neuer Location, wie immer guter Party und schönen Vorträgen und der großartigen Astrid Staats, die uns nicht nur mit SEO beglücken wird, sondern auch mit ihrem musikalischen Talent, auf das ich mich auch schon wirklich sehr freue.
Die SEO-Band, jawohl.
Nein, nicht die SEO-Band. Das ist mit ihrer echten Band. Hier,
Royal Betty. Ach, Quatsch, die tritt echt mit ihrer echten Band an?
Ja, mit ihrer echten Band. Die hat jetzt auch gemeint, jetzt wo Panda und Pinguin da ist, gibt es nur noch Qualität in der Musik.
Oh, ja, die Frauen starten ja voll durch, wa?
Auf jeden Fall.
Ja, cool.
Genau. Seid ihr da?
Ich leider nicht, nee. Ich muss arbeiten.
Ich bin da.
Freitag.
Ja, Freitag ist der schlimmste Tag.
Ja. Scheiße. Gerald?
Ja, ich bin wahrscheinlich da. Also ich will jetzt nicht 100% sagen, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bin ich da.
Sehr, sehr, sehr cool. Dann gibt es am 15.05., das ist auch nicht mehr so lange hin, in Karlsruhe den Web-Scout-Kongress. Das ist so ein Kongress, da kommt so alles Mögliche drin vor. Also ist auch nur ein Panel, also was heißt, man kann nichts verpassen, weil es gibt nur eins, aber da kommt von über Social Media, Legal, SEO, das mache ich dann zusammen mit dem Kollegen Terbeck, wo mich auch schon sehr drauf freue, Search mit dem Professor Lewandowski aus Hamburg, die Kollegen von Fitka und Maas sind da, also auch so ein bisschen Statistik, alles mit dabei, was rundherum ist, also jetzt nicht die klassische SEO-Konferenz, aber eine wirklich sehr angenehme Konferenz im ehemaligen Bürokomplex von der web.de, glaube ich. Also ich bin da schon seit 3 Jahren, kann ich auch nur empfehlen, ist eigentlich eine sehr schöne Veranstaltung, bisschen kleiner, bisschen kuscheliger, aber sehr angenehm. Also wer Lust, Zeit und Muss hat oder sowieso in Karlsruhe ist, sollte mal einen Blick drauf werfen auf den Web-Scout-Kongress. Genau. Dann haben wir hier noch ein paar Jobangebote offen. Ich gucke mal, ob die auch noch da sind, weil die schon ein bisschen länger rumstehen. So, die erste ist nämlich nicht mehr da. Super, da können wir nicht nochmal streichen. So schnell geht das hier. Auch SEOs müssen heutzutage schnell sein. Genau. Aber Markus, der nicht da ist, sucht immer noch einen SEO-Manager für 1&1 für die Portale web.de, gmx, 1&1 und mail.com, wo natürlich die Frage ist, wie kriege ich zwischen web.de und gmx.de das massive Duplicate-Content-Problem, haben wir die gleichen DPA, aber egal. Also, eine herausfordernde Aufgabe und natürlich mit Markus zusammenarbeiten. Wer will es nicht, aber er ist halt in München. Ich würde, wenn es in Berlin wäre, wäre es ja fast eine Alternative. Kann man also auch wirklich nur ans Herz legen kam hier gerade noch rein, auch das lange SEO-Teamleiter für Finanzen .de gesucht. Die haben ja da einiges wieder gut zu machen. Also das Schöne ist, das ist ein Posten, da kann man das SEO antreten und sagen, egal wie doof ich bin, es kann nur aufwärts gehen.
Jo, das ist echt ein Knaller. Ich finde das auch gut. Die haben es ja auch mit einer Sichtbarkeitsgrafik gemacht, ne?
Ja, genau.
Und die, so sieht's nämlich die sagt aus. Schon alles, ja.
Herausforderung. Genau. Exakt. Also dementsprechend kaputt machen kann man nicht mehr viel, das hat der Vorgänger wahrscheinlich hingekriegt und jetzt kann man einfach sagen, okay, von hier aus geht's nur aufwärts. Also wäre eigentlich was für einen ehemaligen SEO-Trainee, das ist ja deren Slogan sozusagen, auf jeden Fall ein spannendes Thema, halt nichts für Feiglinge. Genau.
Kannst du aber was für deinen Namen tun, wenn du es schaffst, dann bist du im Gespräch.
Genau, ich würde die Domain wechseln als erstes, aber okay. genau. Ansonsten würde ich sagen, danke ich euch dafür, dass ihr dabei wart. An euch Zuhörer, wie immer, Kommentare, iTunes-Bewertungen etc. pp. Themenvorschläge nehmen wir auch gerne an, auch wenn wir im Moment ein bisschen unregelmäßig senden. Und würde ich sagen, dann lasst uns jetzt langsam ins Wochenende abrauschen, oder?
Das ist eine super Idee, Wochenende. Ich muss gleich noch Ping-Pong spielen.
Ah, cool.
Vielen Dank nochmal für die Einladung, Jens.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Danke, dass ihr dabei wart.
Gern geschehen.
So, jetzt muss ich nur noch meinen Knopf suchen. Supi. Okay, dann würde ich sagen, wir sind raus und wir hören uns dann in 4 oder 8 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
Ja. Ciao, ciao.
Tschüss.